Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Ja, also dann. Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 159. Heute mit Felix.
Felix.
Mit an der VoIP-Leitung, also na gut, eigentlich sind wir alle an der VoIP-Leitung.
Alle sind sie an der VoIP-Leitung.
Eigentlich.
Nur aber ich bin der Wahre, direkt hier an der Quelle.
Stimmt. Mir war es aber wieder zu viel, heute zum Felix zu fahren.
Oh Mann.
Die 20, außerdem ist ja, jetzt, da komme ich kleiner zu, heute ist ja Feinstaub, deswegen soll man ja sowieso nicht so viel durch die Gegend fahren. Mhm. Mit Markus.
Aus der Ferne, hallo.
Genau, Grüße in die Schweiz. Also wir senden ja in die Schweiz, nach Österreich, nach Südtirol, Ostbelgien, ja. Also wir haben ja jetzt wieder gelernt, es gibt ja nicht nur die Wallonie, Französischsprachegebiete, sondern es gibt ja auch noch Ostbelgien, da sprechen so ein paar Leute Deutsch. Ja, auch für die deutschsprachige Minderheit da oben in Dänemark, wir grüßen einfach alle, die uns verstehen, sozusagen. Gell? So, wir machen ja einen auf, wie ist der Typ, der hier, Markus Lanz? Markus Lanz hat das immer gemacht, hier Grüße nach Südtirol und so. So ähnlich machen wir das jetzt auch. Grüßen einfach. Gibt ja auch welche, die leben in Amiland, verstehen es auch, aber ich meinte jetzt so eher so die deutschsprachigen Gebiete in Europa oder sowas.
Das ist echt toll.
Ja.
Aber was denkst du auch an die afrikanischen Bereiche, wo Deutsch gesprochen wird?
Oh, du meinst Lüritz und so?
Solltest du.
Ja, also auch Grüße nach Namibia natürlich. Unsere Freundin Namibia, aber ich weiß nicht, hört uns in Namibia?
Rumänien darf man dann auch nicht vergessen. Da habe ich mal diese schöne Gegend Siebenbürgen bereist, ja.
Aha.
Sehenswert, okay. Kann ich nur empfehlen als Urlaubsgebiet.
Okay, gut. Ich sehe schon, das wird immer länger, ja. Und außerdem, ja, genau. Weil, und außerdem war nicht in Vladivostok, waren noch bestimmt früher auch Deutsche. So wie auf der Krim und so. Also wurde Deutsch gesprochen. Egal, Feinstaub. Ja,
das ist großes Thema hier in Volgograd.
Ja, großes Thema, genau. Es ist mal wieder Feinstaubalarm. Ich bin gerade mit dem Bus hierher gefahren und habe mir ein Feinstaubticket gekauft. Das ist total gut.
Ist das aus recyceltem Feinstaub hergestellt oder wie funktioniert das?
Da hat mir die App echt gesagt, oh, also heute gibt's, also ich wusste das schon vorher, ich wusste bloß nicht, dass es tatsächlich auch in alle Apps eingebaut haben, richtig. Aber es scheint zu funktioniert zu haben. Also du durftest heute billiger mit Bus und Bahn fahren. Wegen Feinstaubalarm. Und es hat tatsächlich nur die Hälfte gekostet von dem, was es sonst kostet.
Kinderticket total, quasi.
Total praktisch, ne? Kinderticket.
Cool, und mit der Motivation muss man ja eigentlich mehr Leute motivieren, stinkende Autos zu fahren. Damit der Nahverkehr günstiger wird.
Genau. Wir brauchen öfter dieses Feinstaubticket, damit es günstiger wird. Ja, aber deswegen konnte ich ja jetzt auch nicht mit meinem dicken SUV, den ich natürlich fahre, runter zum Makefu fahren.
Mann.
Ins Tal und deswegen muss ich,
machen wir heute. Mich ein bisschen reingelassen.
Ja, tut mir leid. Aber wie gesagt, es war ein Staubalarm, man kam einfach nicht durch.
Nee, und das ist klar. Durch diesen ganzen Feinstaub konnte man sich einfach nicht mehr durch.
Ja, und ich weiß ja auch gar nicht, ob man bei dir da unten atmen kann.
Nee.
Ich bin hier einfach 200 Meter höher als der Makefu, das muss man wissen. Und ja, bei uns hier
Physik.
Ist die genau, Physik. Das muss man wissen. Und deswegen können wir hier oben noch atmen, während ihr da unten ja schon...
Nee, alle haben hier solche Atemmasken.
Aber deswegen. Lustig fand ich ja diese Feenstaub. Ich kann ja kein Schwäbisch. Ich wüsste nicht, wie man das ausspricht. Feinstaub in Schwäbisch. Wir sind alle keine Schwaben, deswegen ist es so irgendwie müßisch. Müßisch.
Und obwohl jetzt das Feinstaub so akut ist in Stuttgart, haben sie Anfang des Monats ja die blaue Plakette vorläufig mal abgelehnt. Und das war in Stuttgart auf der Verkehrsministerkonferenz.
Ja, aber ich meine, die Stuttgarter oder die Baden-Württemberger Verkehrsminister oder der Herr Herrmann, der war ja dafür, aber konnte sich halt nicht durchsetzen gegen.
Naja, also das ist ein ganz einfacher Grund.
Ratskollegen.
Das ist dieses blaue Plakette ist einfach zu wenig, ja. Sie wollen einfach keine Autos mehr. So,
das kann ich mir nicht vorstellen, dass Politiker in Deutschland keine Autos mehr wollen.
Keine Autos mehr einfach.
Doch, nur noch.
Also das ist meine Theorie natürlich nur. Also.
Nur noch Elektro. Ja, ich bin echt gespannt. Also jetzt ist es noch lustig, ja. Es fahren halt sowieso alle mit dem Auto. Okay, egal, ob da Feinstaubalarm ist oder nicht. Es juckt irgendwie keinen. Ich meine, es ist gut, dass es billiger wird, mit dem Bus zu fahren, aber ja. Das ist sicher auch nichts von Dauer. Und ich glaube, dass wir ab nächstem Jahr dann tatsächlich Fahrverbote sehen werden.
Ja. Man muss halt einfach schauen, ab wann sich dann das Monatsticket nicht mehr rechnet, sondern dann man nur noch mit diesen Feinstaub-Tickets fahren kann.
Ja, yes. Fast. Ich meine, sie schreiben ja immer dran, irgendwie ab 1 Euro irgendwas im Monat
ja,
oder
ja,
so.
Ja, genau. Und dann ist auf einmal so, oh.
Genau. Und jetzt, also ich habe für das Ticket gerade 1,15 Euro gezahlt. Mm. Und normalerweise kostet es, glaube ich, 2,27 Euro oder sowas. Also es ist schon billiger.
Tja.
Ja.
Haben aber naja, egal.
Ja.
Ja, haben sie was geschafft, haben sie was billiger geschafft.
Mhm. Fand ich gut. Ja, also so viel zu den tragischen Sachen, die hier so passieren. Kommen wir zum Blast. Tragische Sachen, die
damals passiert sind.
Die letzte Woche so passiert sind und irgendwie dieses Dirty Cow haben wir so ein bisschen unterschätzt, oder? Wir
waren ja, also ich war das persönlich, ja. Ich muss mich hier entschuldigen bei allen Leuten. Und zwar, ich habe gesagt, man muss halt patchen, aber man muss unbedingt patchen. So, das ist quasi meine neue Einschätzung, nachdem quasi sich herausgestellt hat, dass es quasi super einfach und reliable zu exploiten ist, der Privilege Escalation Bug, und alle Plattformen und alles betrifft und seit 2007 quasi alle Boxen ownen kann.
Ja.
Das heißt, man muss alle Systeme, wo Linux drauf ist, hart patchen und neu starten.
Genau, ja. Einmal durchstarten. Und also das ist echt krasser Shit. Also überall, wo ein Linux drauf ist, das heißt aber auch dein Android, musst du patchen, oder du wirst halt geowned. Und quasi so.
Wie sieht die Lücke denn aus?
Es funktioniert quasi ein Bug im Copy and Write. Feature von deinem Kernel, also Copy and Write ist quasi dieses, wenn du ein Fork machst, dann von einem Prozess, dann passiert nicht eine komplette Kopie von deinem Prozess, den du davor gemacht hast, also kein doppeltes, sondern nur für die Sachen, die du schreiben willst. Also quasi, du schreibst in deine Memory rein und dann wird quasi erst dieser Bereich kopiert. Und bei Dirty Cow ist es so, dass du von anderen Prozessen dieses ein Copy and Write quasi mit beeinflussen kannst und entsprechend dann quasi Veränderungen im Memory von privilegierten Prozessen tun kannst und so entsprechend dein zum Beispiel die Permissions von Dateien ändern kannst.
Okay, kann ein Angreifer von außen das ausnutzen?
Von außen erstmal nicht, aber quasi wenn du eine App auf deinem Android hast, dann hat die Möglichkeit.
Ja.
Und wenn du quasi irgendwas ausführst auf deinem Computer, dann hast du da auch die quasi, musst du allen immer vertrauen. Aber
ja, mir kann jetzt quasi keiner wegen der Lücke meinen Webserver unterm Hintern wegbauen.
Ja, nein. Aber wenn quasi dein Webserver alt und kribbelig ist, aber ein CH-Root läuft, dann wirst du trotzdem geowned. Also, also du, oder wenn auch wenn du quasi Docker-Container hast und dort bestimmte Sachen quasi du denen nicht vertraust, dann wirst du dort auch wieder geowned. Also du wirst quasi an allen Stellen
geowned. Dann wird nicht nur der Docker-Container geowned, sondern das Host-System.
Ja, alles. Also du hast quasi immer verloren.
Ja.
Deswegen musst du auf jeden Fall updaten oder sterben. Also dein Computer.
Sterben muss ich sowieso.
Ja. Na gut, dann nicht updaten. Ist ja klar. Ist dann ja logisch.
Ja, ich habe auch schon fast alle VMs neu gestartet. Fast. Ich wollte es ja eigentlich morgen machen, aber jetzt durch diese hetzende Geschichte, die ich in der Pre-Show erzählt habe, für alle, die nicht dabei waren, tut mir leid, habt Pech gehabt. Verzögert sich das Ganze jetzt noch ein bisschen. Oder ich muss doch mal in der Nacht einfach alles durchbooten. Aber ich wollte halt einfach auf einen neuen Server umziehen. Und long story short, es ging nicht in das Rechenzentrum, das ich wollte. sie haben mir gesagt, nee, tut mir leid, RZ12 geht nicht, du musst in RZ10. Und dann habe ich gesagt, ja, RZ10 wäre auch okay, aber da gibt's keine Server, die man so kaufen kann. Und jetzt warte ich darauf, dass das irgendwie gehandelt wird, hoffentlich, dass wir dann alles ins RZ10 bekommen und es dann da halt läuft. Ja, schauen wir mal, ob das was wird. Und dann
also
müsste ich eh alles neu starten und eh alles einmal umziehen. Und ja, ich wollte das in einem Abwasch machen eigentlich.
Also ja. Auf jeden Fall Dirty Cow, der schlimmste Shit seit langer Zeit.
Ja, obwohl wir ja sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr ziemlich viele heiße Scheiße hatten, wo du echt deine Kernel updaten musstest und neu starten musstest. Oder zumindest neu, nicht Kernel, aber auf jeden Fall neu starten musstest. Also wir hatten ja einiges, wo ja, wir gesagt haben. SSL.
Ja, und
dann
ein paar Mal, ja.
Aber auch noch irgendwas, wo du echt, ich habe schon wieder alles vergessen. Aber es war auf
Man
jeden Fall mehrfach.
Updaten.
Es war mehrfach so, dass du tatsächlich updaten musstest und die Systeme neu starten musstest. Und auch jetzt ist es wieder der Fall. Also, wenn ihr Linux-Boxen irgendwo betreibt, spielt die neuen Kernel ein und startet eure Rechner neu.
Also das Coole an dem Exploit ist, dass der halt so super reliable ist, also dass du den quasi in jeder Konfiguration von dem Host-System fahren kannst. Und dann heißt es halt auch, dass die ganzen ungepatchten alten Enterprise-Systeme halt alle weggeohnt werden können, wenn du das möchtest. Und das ist so ein Exploit, sucht man eigentlich immer, weil das halt so geil ist, weil das war alles funktioniert und immer und super reliable und jetzt quasi gewonnen einfach.
Ja. Und das Schöne ist natürlich, es betrifft ja nicht nur die ganzen Linux-Boxen da draußen, sondern auch alles, wo Linux eingebaut ist. Dementsprechend, du hast es vorhin gesagt, Android. Also wenn ihr jetzt noch ein altes Android fahrt, schlecht. Und die ganzen IP-Kameras und IoT-Devices da draußen, die alle sowieso die angeschlossen und vergessen werden.
Ja, aber das Problem haben wir ja schon davor gehabt, das hatten wir ja relativ gut gesehen.
Aber nochmal auch bei den Geräten alles, wenn du von außen die Lücke nicht auslösen kannst, wenn du die nicht auslösen kannst, ohne eine Binary zu installieren, sind die ja nicht automatisch geowned.
Ja, also da bei diesen ganzen kleinen Shitty-Boxen ist es tatsächlich egal, weil eh immer alles als Root läuft. Aber die haben halt ganz andere Probleme. Die haben halt, keine Ahnung, der läuft halt, also da läuft wirklich alles als Root und da läuft halt entsprechend auch der Webserver als Root. Und dann läuft auch das, keine Ahnung, ihre shitty CLI-Client läuft alles halt immer als Root. Ich meine, das macht halt eine Sache und dann kannst du es auch einfach tun, ja. Man braucht da keine Separierung von Software, weil es ist halt eh alles kacke und billig. Und ja, da hat man ganz andere Probleme.
Billig und kacke.
Ja. Ein bisschen traurig schon wieder, aber so ist es halt manchmal.
Aber dafür ist ja der Weg für CETA jetzt frei.
Ja, sehr schön. Die Belgier sind überzeugt worden, zuzustimmen.
Ja.
Was war das nochmal, das CETA?
Freihandelsabkommen mit
Kanada. Und das ist aber eigentlich nicht so gut, oder?
Was, mit Chinatown?
Mit Kanada, nicht Chinatown.
Kanadatown.
Kanadatown. Ja, es ist so pauschal kann man da nicht Ja oder Nein drauf antworten, weil Freihandelsabkommen sind schon gut für unsere Wirtschaft, für andere Leute's Wirtschaft, für den weltweiten Zusammenarbeit. Ist erstmal nichts gegen zu sagen, aber es gab halt schon Punkte, die fragwürdig sind.
Ja. Also insbesondere das mit den Investitionsschiedsgerichten und.
Ja, wobei, das ist ganz schön hochgepusht worden. Also, die Deutschen haben das ja letztendlich erfunden und Deutschland ist auch in einigen solchen Rechtsstreitereien verwickelt. Und bei CETA, im Gegensatz zu TTIP zum Beispiel, bei CETA hatten sie ja vor, dass diese Schiedsgerichte nicht von den Firmen gestellt werden, sondern dass da eine Kommission von den Staaten gegründet wird, was das Ganze nochmal etwas demokratischer macht, als es bei TTIP der Fall wäre. Also, es ist tatsächlich, ich bin da zwar sehr skeptisch, aber ich bin da im Zuge dessen, weil ich so gelesen habe, auch sehr vorsichtig geworden, wie man sich da dazu positionieren soll.
Es ist halt nicht immer alles schwarz und weiß.
Ja. Leider. Weil auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, dass die ganze krasse Gegenbewegung dazu führt, dass wieder mehr Nationalstaaterei passiert. Und das ist, glaube ich, viel weniger das, was ich haben will. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass die Globalisierung sicherlich zu einer der größten Friedensphasen in Europa geführt hat.
Genau, ich verstehe auch nicht, warum nicht einfach das Europaparlament die entsprechende Macht kriegt, das einfach zu entscheiden und dann muss man halt mit dem Votum leben. Also ich meine, wir schicken ja Vertreter ins Europaparlament und wenn das halt eine EU-Entscheidung ist, dann verstehe ich nicht, warum plötzlich ein Bundesland oder ein Teilstaat Dings sie da irgendwie das Ding blockieren können. Also es ist ja so, als würde, weiß ich nicht, bei uns Bayern sagen oder, nee, lass uns das Saarland nehmen. Das ist ungefähr.
Richtig, weil die Bayern machen es tatsächlich ständig.
Ja, lass uns das Saarland nehmen.
Schlechtes auch, Beispiel, schlechtes Beispiel.
Genau, das ist auch ungefähr dieselbe Größe wie die Wallonie wahrscheinlich. ja, es würde Saarland sagen, nee, tut mir leid, also die Punkte gefallen uns nicht und das Abkommen, das EU-Abkommen XY scheitert jetzt daran, weil, nee, wir machen jetzt, wir proben jetzt mal den Aufstand. So sehr sie wahrscheinlich in einzelnen Punkten recht haben und es vielleicht gut ist, dass da jetzt nochmal ein paar Sachen gestoppt wurden oder rausgenommen wurden jetzt, so sehr blöd finde ich das eigentlich, dass, wenn wir jetzt schon ein geeintes Europa haben, sollte das halt auch eigentlich ein Parlament haben, was die entsprechende Rechte hat und nicht, dass dann noch der Europäische Rat mit seinen ganzen komischen Fuzzis da zustimmen muss. Das finde ich einfach nicht gut.
Ja.
Dann sollte man das halt richtig aufziehen. Und ich meine, da sitzen ja die Leute aus den verschiedenen Ländern und haben ja nochmal Fraktionen gebildet und so, dann soll bitte auch das EU-Parlament die Entscheidungsgewalt kriegen. Punkt.
Okay. Und also dann, Ingo, machst du das für uns, dass das so wird?
Ich mach das, ja. Ich stell mich da hin und sag,
machst du so oder müssen wir dich erst wählen?
Nee, ich mach das auch so.
Das ist gut.
Ja.
Löblich.
Ja.
Kriegst auf jeden Fall Like von mir dann.
Gut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Weil,
wie viele Likes braucht man da, um das durchzubekommen? Also 10.000?
Nee, wann wird das dann abgestimmt?
Nee,
schon so eher so im Millionenbereich musst du schon. Und dann musst du ja aus den verschiedenen Staaten müssen ja auch verschiedene Likes kommen.
Gibt es auch wichtige Likes?
Ja, Likes? Wie ist es immer? 60% der Bevölkerung und so viel Staaten oder so, dass du dann.
Ja, das ist klar.
Dann wird es.
Doch, finde ich. Also muss man halt mal eine Abstimmung machen. Und dann gibt's Likes und gibt's auch reichen, kann man auch Retweets dann?
Ja, bestimmt. Ich meine, wenn die Briten jetzt rausgehen, kann ja sein, dass man sowieso nochmal sich neu überlegt, ob das
kann man die rein macht. Retweeten wieder?
Nee, kann man aber raustweeten. Kann man nicht.
Okay, alles klar. Na gut, machen wir weiter.
So wie Twitter sich ja jetzt auch gerade so ins Abseits tweetet oder so, ne?
Ja, warum? Die haben doch gerade gute Zahlen vorgelegt und sind total hip.
Echt?
Ja,
die wollten sich doch verkaufen, aber sind irgendwie gescheitert. Es will keiner Twitter kaufen.
Ja, deswegen haben sie erstmal ein paar Leute entlassen.
Ja, 10%, 9% der Leute. Ja,
10%, was das denn bitte?
Ja.
Kann man nirgends wohin.
Ja. Kommt drauf an, wie viele Leute man hat, gell?
Ja. Wo Nokia Akitalusen gekauft hat, waren es 20. Einfach so. Aber so, bam, 20%.
Aha.
Und da muss also Twitter noch ein bisschen sparen, da. Bis die da hinkommen, zu diesen tollen Zahlen, die da Nokia liefern konnte.
Nokia?
Okay.
Das ist ganz schön lange her.
Nee, aber ist ein Jahr her.
Anderthalb
vielleicht. Ja.
Weiß nicht so lange. Nokia hat da jetzt auch wieder Zahlen vorgelegt oder so. Haben die nicht, machen die nicht einfach weniger Gewinn, aber, oder weniger Umsatz, aber es ist ganz okay, weil sie irgendwie aus den ganzen Lizenzengeschichten immer noch genug Geld rausholen.
Ja, aber das hört auch irgendwann halt auf, also. Okay. Ja, Nokia halt.
Genau. Gibt's das noch? Bauen die noch Gummistiefel oder wie war das?
Ja.
Naja.
Gummiphones. Deswegen sind die auch alle so bunt gewesen, die Telefone. Das war alles.
Ja, wir waren noch immer in der Sektion Blast.
Ja, erzähl mal das zweite Ding, was passiert ist.
Wir haben ja letzte Woche über Start SSL und WooSign und Let's Encrypt und sowas geredet.
Mhm.
Jetzt ist es wirklich soweit, Mozilla hat gesagt, ja, also WooSign und Start SSL Zertifikate, die nach dem, ich glaube jetzt gerade, also jetzt irgendwann 21. Oktober 2016 ausgestellt werden, werden nicht mehr als valide anerkannt. Also wenn sich heute jemand ein Start-SSL-Zertifikat klickt, dann ist das in der nächsten Firefox-Version nicht mehr gültig. Und das ist schon heftig. Bedeutet, Start-SSL ist tot.
Ja, sind quasi gerade wertlos geworden einfach.
Ja, Also zukünftige Star-SSL-Zertifikate sind wertlos. Alle meine, die jetzt bis März, April, Mai, Juni nächsten Jahres laufen, laufen Gott sei Dank noch. Jetzt habe ich so lange Zeit, mir noch zu überlegen, was ich jetzt mache.
Also ich habe gehört, wo ist halt die Grenze, wann, also wenn man jetzt im letzten Jahr welche geshoppt hat, die laufen noch. Wenn man im letzten Monat welche gekauft hat, die laufen bald nicht mehr.
Wenn du sie im letzten Monat gekauft hast, kommt drauf an, wann. Ja?
Ja,
ja. Wenn du sie letzte Woche gekauft hast, da ist schlecht dann.
Okay.
Also alles, was ab 21. Oktober ist, ist schlecht. Alles, was davor ist, ist noch okay.
Mhm.
Soweit Mozilla. Ähnlich war es, glaube ich, ein paar Tage oder ein, zwei Wochen vorher, die Sachen waren ja auch schon bei macOS, waren die auch schon aus macOS draußen. Ja, und jetzt sind sie dann halt auch, da ist es genauso. Ja, weiß ich jetzt nicht, welches genaue Datum die genommen haben, aber auch irgendwas September oder Oktober. Da wird denen auch nicht mehr vertraut. Aber alle noch aktuell gültigen Zertifikate, die halt nicht gerade erst generiert wurden, die laufen halt so lange weiterhin. Bloß, dass es halt jetzt nichts mehr bringt, Start-SSL-Zertifikate sich zu shoppen.
Sehr schade. Die Wildcard-Zertifikate habe ich, wie du letzte Woche ja schon gesagt hast, absolut lieben gelernt. Nicht super teuer und unkompliziert zu benutzen.
Ja, überhaupt nicht teuer. Du zahlst halt einmal die $50 und dann konntest du ja so viele Zertifikate ausstellen, wie du wolltest und eben halt entsprechend auch Wildcard-Zertifikate.
Ja,
auf Twitter wurde ich auch angemacht, was ich dann so, warum ich dann so eine infame Abneigung habe. Infam ist sie gar nicht gegen Let's Encrypt. Let's Encrypt
Infernal ist sie.
Ich mag Let's Encrypt. Let's Encrypt ist toll, weil es da dazu führt, dass viele Leute, die sich vorher kein SSL-Zertifikat leisten konnten, jetzt welche hatten.
Es geht ja nicht um leisten können, sondern es geht ja einfach, dass es viel einfacher ist.
Nein, das kommt ganz arg auf den Kontext an, ob es wirklich viel einfacher ist.
Doch, es ist viel einfacher. Ich habe, also, Start-SSL, ja? What the fuck, Mann?
Du musst ein richtiges Zertifikat behandeln, ja, richtig. Aber du installierst es einmal und hast 2 Jahre Ruhe.
Kannst du auch einfach dein Let's Encrypt Service installieren, hast du für immer Ruhe.
Dann habe ich fremden Code bei mir laufen, den ich nicht haben will. Ich habe einen Cronjob laufen,
Und das muss ich auf jedem Server machen?
Ja, aber du hast doch immer Fremdsoftware auf deinem Server laufen. Du hast doch nichts selber geschrieben.
Aber nicht unbedingt Fremdsoftware, die sich selber updatet.
Ich hoffe doch, dass sich dein Betriebssystem selber updatet.
Ja, aber da muss ich nur dem Hersteller vertrauen. Und nicht noch einer dritten Firma, die gewinnorientiert arbeitet.
Was? Let's Encrypt arbeitet gewinnorientiert?
Ich glaube, das ist ein Dings.
Ein Hoax.
Ich glaube, die haben eine Foundation, oder?
Ja, klar, aber trotzdem muss natürlich auch die Mozilla Foundation Geld verdienen irgendwoher. Aber ja, klar.
Kriegen das einfach von Google in Rachen geworfen.
Nee, auch nicht mehr.
Ja, kriegen es einfach von Bing in Rachen geworfen oder von Microsoft halt, was auch immer. Jedenfalls, ihr müsst euch Let's Encrypt mal anschauen und einfach mal ausprobieren, weil es ist eigentlich ziemlich geil. Und es gibt, also du musst nicht diesen einen Client benutzen, sondern es ist ein ECMI-Protokoll und kannst alles benutzen.
Ja,
alles,
kannst ja auch selber was schreiben. Ist schon
genau, kannst deinen eigenen Code nicht patchen, ja? Also es ist quasi, bist da frei, absolut frei. Und also, es ist eigentlich ziemlich cool. Und die müsst ihr einfach mal ausprobieren und das ist geil. Seid ihr noch da?
Ja, okay,
Glück gehabt.
Ich hatte doch gedacht, ich habe jetzt mal wieder 3 Jahre Ruhe.
Ah, oh, nein.
Sich mit SSL auseinandersetzen ist halt immer Arsch.
Ja. Und vor allem habe ich es an so vielen Stellen, weißt du, das ist halt Mail, das ist FTP, das ist HTTP, das ist Jabber, das ist, und an jeder Stelle musst du das Zertifikat da anpassen und auf jedem Server, also auf jedem virtuellen Server das Zertifikat anpassen und überall musst du den Dienst laufen lassen.
Geht es dann
überhaupt, dass ich 5-mal Zertifikat für den gleichen Domainnamen ausstellen kann?
Ja, natürlich. Das geht ja nur um die Validierung.
Ja, also ich kann 5 Zertifikate haben, die ingoebel.de.
Ja, wenn du quasi unter dem, also quasi wenn du den DNS-Server oder quasi irgendeine andere Art der Validierung unter deiner Kontrolle hast, dann kannst du das natürlich machen.
Okay. Also da blocken sie dich nicht.
Natürlich nicht.
Irgendwann blocken sie dich, wenn du zu viele Abfragen machst, oder?
Ja, aber du musst es halt nur einmal alle drei Monate machen oder alle jeden Monat oder je nachdem, wie schnell du es halt haben möchtest.
Ja, wir haben ein Let's Encrypt-Zertifikat.
Du machst es ja nicht.
Dann kriege ich eine Mail. Bah, es läuft gleich wieder ab. Ich denke immer, nerv.
Naja, also ich dieses... Ich
habe die dritte Mail gekriegt, es läuft bald ab.
Ja, aber das, keine Ahnung, wie du das machst. Ich hab nirgendwo meine E-Mail-Adresse angegeben und ich krieg Let's Encrypt-Zertifikat. Keine Ahnung, wo du das gemacht hast. Also diese ganzen Demons funktionieren einfach, ja. Und mal was Neues lernen ist gut. Ingo. Und
weißt du, ab 30 ist einfach mit Neulernen. Ich habe ja auch gefragt hier, ich brauche mal ein neues Betriebssystem, schlag mir mal das vor. Einer hat gesagt, BSD. Ich sag, umlernen, um Gottes Willen. Nee,
zu FreeBSD kommen wir später auch noch.
Okay. Und da war die Antwort, aber danach fühlst du dich 10 Jahre jünger. Ich dachte,
Zehn Jahre älter.
10 Jahre, da müsste ich ja nochmal studieren, das ist mir alles so viel, will ich auch nicht. Bin froh, dass ich durch bin mit diesem Studium und allem. Nee, 10 Jahre jünger. Also, ne.
10 Jahre.
Du bist nicht wirklich 10 Jahre jünger. Das weißt du schon, du bist nicht wirklich 10 Jahre jünger, du fühlst dich nur so, ist ein Unterschied.
Nicht 10 Jahre studieren? Doch, war doch okay.
10 Jahre studieren? Ach, du bist ja einer von denen.
Ja, genau. Du musst es alles länger rauszögern.
Nee, ist okay. Studentenausweise ist schon eine gute Sache.
Ja. Das sagen die Mails in meinem Spam-Postfach auch immer. Last longer.
Aha, ja, darum ging es was anderes. Aber ich habe auch gerade wieder Testpackung. Inklusive Lieferung. Gut. 6 Pillen.
Echt?
Ja.
Inklusive Lieferung. Ja. Kannst du mir weiterleiten. Ey, hört sich gut an. Ich muss immer noch Shipping bezahlen.
Echt? Sauerei. Ja, okay. Ja, also genau, also Start SSL ist demzufolge jetzt einfach mal tot. Also Mozilla und Apple haben da einfach Tatsachen geschaffen. Ich find's trotzdem blöd, weil wie gesagt, es ist einfach gut, wenn du ja, okay, jetzt kann man sagen, ja, 3 Jahre lang laufende Zertifikate, 2 oder 3 Jahre laufen lang Zertifikate, die sind sowieso blöd. Ja, ist ja viel cooler, wenn die irgendwie kurz laufen, wenn sich die Domains irgendwie von A nach B verschieben, aber nee, das tun sie nicht. Meine Domains habe ich halt schon seit 10 Jahren und will ich auch behalten und ich finde es halt einfacher, wenn es ein Zertifikat ist, was ich halt überall nehmen kann und nicht 30.000. Hm. Und ich einfach das nehmen kann.
Also du musst mal davon weggehen, dass es wirklich ein Asset ist, dieses Zertifikat. Du musst es mehr als Stück Service. Software. Ja, du musst es genau als Service sehen und nicht.
Außerdem ist es sowieso, was krank, dass dieses scheiß CA-System so ist, wie es ist.
Ja.
Packt's, ja. Lasst es uns einfach, jeder kann Zertifikate generieren, wie will, Hauptsache die Verschlüsselung ist gut.
Ja, aber das ist ja genau das, was Let's Encrypt macht quasi. Hauptsache Verschlüsselung ist gut.
Nee, es macht immer noch schon scheiß Zertifikatsgeraffel. Ich will nur Verschlüsselung. Ich will überhaupt gar nicht keine Identitätsprüfung.
Ja, nee, das egal. Problem ist, das funktioniert so nicht.
Ja,
weil dann
doch,
hast du
soll aber so
quasi, dann hast du Man in the Middle quasi automatisch kostenlos dabei. Und das willst du nicht. Du willst ja dich gegen genau solche Leute schützen.
Das kann ich auch machen, indem ich DNS-Sec nehme und die ganzen Zertifikate ins DNS packe.
Ja, kannst du schon machen, wenn es denn deinen Browser unterstützen würde.
Ja.
Du kannst immer ein bisschen lobbyen gehen zu den Browser-Herstellern und kannst sagen, hier, DNS-Sec ist voll geil, heiße Scheiß und alle müssen es benutzen. Und dann sagen die, oh ja, stimmt, ist voll geil, heiße Scheiß, wir brauchen gar nicht diesen ganzen Zertifikatscheiß mehr.
Ja, brauchen wir nicht. Dreck. Ja, also es kopiert auf jeden Fall demnächst keinen Weg mehr an Let's Encrypt vorbei. Ja, also wie gesagt, Let's Encrypt an sich finde ich gut, aber ich will es halt trotzdem nicht benutzen. So, das ist mein Fazit.
Okay, alles klar. Ja,
weil das benutzen alle anderen. Ich will ja was anderes haben. So.
Okay, aber es gibt bestimmt andere Services, die quasi Let's Encrypt sind.
Oder? Ja, Start SSL bringt doch da auch was. Sie hätten doch da auch was, aber es hilft ja jetzt auch nicht mehr. Ja, finde ich schon ganz schön hart. Ich weiß nicht, ob das zumindest irgendwann sich nochmal revidieren lässt, aber ich meine, im Endeffekt ist das ja jetzt so der Todesstoß für Start SSL. Wussein interessiert mich mal jetzt rein gar nicht, aber Start SSL halt.
Schade, ja.
Ich find's auch irgendwie krass, dass sie irgendwie nichts davon auf ihrer Webseite verlieren oder so, bei News oder so, was sie dagegen tun wollen oder so.
Ja, Gegenwerbung. Das wiederum macht einen dann schon stutzig, weil die coolen Unternehmen würden da offen und transparent mit umgehen und, wie du sagst, irgendwas verlauten lassen. Und wenn die so gar nichts machen, hat das schon so eine gewisse Ignoranz. Das ist so,
Ja. Also ich meine, das, wenn du auf News gehst, siehst du wenigstens, Start.com ist von Wusign gekauft worden. Das hatten sie auch irgendwie länger verschwiegen irgendwie, warum auch immer, ich verstehe es nicht. Das war wohl auch einer der Gründe, warum jetzt Mozilla gesagt hat, nee, ihr seid doof. Aber dass sie jetzt da irgendwie nichts dazu sagen, ja, so, ja, ist gerade eine aktuelle Scheißsituation. Wir arbeiten intensiv mit den Leuten dran, das sind unsere Vorschläge, wir haben demnächst ein Treffen mit Mozilla und versuchen das irgendwie auszuräumen. Also irgendwas muss doch auf ihrer Webseite stehen, was soll denn das?
Besser wäre das. Aber ich hatte gelesen, dass selbst wenn die jetzt rausfliegen, auch bei Mozilla rausfliegen, und Mozilla geht ja sogar noch weiter, die sagen, dass sie auch Ernst & Young Hongkong geprüften Dingen nicht mehr vertrauen werden. Okay. Das ist schon ein ordentlicher Schritt, den die da machen. Andererseits stand in dem Artikel drin, dass Start.com in Zukunft trotzdem natürlich noch die Möglichkeit hat, wieder Zertifikate bei Mozilla einzureichen und wieder glaubhaft zu werden. Allerdings dann wohl unter einem abgewandelten Namen nur.
Ja.
Es bleibt spannend und vielleicht. Es
bleibt spannend. Vielleicht müsst ihr euch ja nicht ändern. Das wäre natürlich voll praktisch für euch. Also das wünsche ich euch natürlich. Ja. Nee, schön. Oder auch nicht schön. Eigentlich nicht schön.
Ja, nicht ganz so traurig wie all die anderen Themen.
Haben wir noch mehr schlimme andere Themen? Nee, Quatsch, oder?
Nee. Ich wollte, also wie gesagt, war jetzt bloß, weil mich auch ein Hörer da angesprochen hatte. Wie gesagt, es ist nicht, ich habe nichts gegen Let's Encrypt. Es ist definitiv nicht so, sondern nur, ist mir wieder mal zu viel einfach alles. Aber es führt ja jetzt kein Weg drum rum vorbei. Wir müssen das demnächst alle verwenden. So, kommen wir zu den lustigen Sachen, oder? Kommen wir zu McAfee.
McAfee.
Bevor es danach gleich dann wieder so himmelhoch, die Augen sind zu tief, zu Tode betrübt. Danach kommen wir zum Oettinger der Woche, das geht dann schon wieder gar nicht mehr. Aber McAfee ist ja ein Garant für total lustig, oder?
Ja, also er hat auf jeden Fall immer die besten Theorien.
Ja, diesmal hat er auch
die besten Ideen. Nee, er hat nichts gemacht, sondern er hat mal wieder nur was gesagt.
Ah.
Aber das reicht ja meistens schon. Diesmal hat er gemeint, dass Nordkorea und der Iran, Nordkorea hat DIN gehackt, also quasi den riesigen Distributed Denial of Service, und der Iran hat die DNC gehackt, also die, wie heißt das, Democratic Nominee Candidate, glaube ich, also das Hillary Clinton Ding. Und er hat gemeint, ja, er ist sich da total sicher und es kann gar nicht anders sein, weil ja alles quasi dafür spricht, dass Nordkorea DIN gehackt hat. Und ja, das ist also seine Begründung, warum es so ist, ist, weil das klar ist eigentlich. Also, ja, und bei der DNC ist es so, klar, alles zeigt auf Russland, dass Russland es gemacht hat, aber er ist sich 100% sicher, dass es nicht die Russen waren. Und das ist seine Begründung quasi, weil das klar, es ist zu klar quasi, zu klar, dass die Russen waren und deswegen kann es nur der Iran gewesen sein. Tja, also das John McAfee, ja, das ist auch seine Begründung und ich finde, das ist total logisch und wir sollten öfter auf irgendwelche verrückten Typen hören.
Also, ja, mit der Politik, das hat er schon mal versucht, oder?
Ja, nee, er wollte auch Präsident werden.
Wollte er mal, ne? Aber so richtig weit ist er da nicht gegangen.
Ich glaube, er wollte es einfach nicht wirklich. Ja, er hat es natürlich geschafft.
Genau. Im Gegensatz zu Donald Trump hätte das McAfee definitiv mit Koks, Nutten und allem
ganz viel Geld
geschafft. Ja?
Noch mehr. Er sagt das mit dem im Gegensatz zu erst in 6 Wochen so deutlich. Wir haben alle den Brexit erlebt.
Ja, gut. Aber die Briten sind ja auch lustig. Also während die Amerikaner einfach. Also ich meine, keine Ahnung. Ja, gut.
Ich meine, ja, keine Ahnung, gut. Ja. Also ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung von dem ganzen Ding. Aber es ist schön, dass John McAfee sich mal wieder gemeldet hat. Ich finde, er sollte öfter was sagen. Einfach mal irgendwas Dummes. Irgendwelchen dummen Scheiß. Am besten über Kim.com oder mit Kim.com zusammen, weil dann ist, das macht aber die besten News. Besten News, die man nicht braucht. Aber es ist ja, also, es ist erheiternd einfach. Und ich finde, es hat zu wenig lustige News in der Welt. Manchmal, wenn irgendwie, keine Ahnung, eine Katze niest oder so, ja, ist schon okay. Aber John McAfee ist einfach das nächste Level. So, das ist meine Einschätzung von der aktuellen News-Gesellschaft. So, was haben wir noch? Oettinger. Jetzt kommen wir wieder zu traurigen Sachen.
Ja, sorry, der Chat geht hier total ab gerade.
Wie der Chat? Es ist
der Chat. Wir haben einen Chat neben der Sendung, man glaubt es nicht, ja, und ich wurde schon wieder kritisiert, dass ich DNS-Sec gesagt habe und Dane gemeint habe.
Oh Mann, ey.
Ja,
dabei also solltest natürlich, du das doch besser wissen.
Natürlich braucht man für Dane, also wenn die, wenn man wirklich so eine Überprüfung machen möchte, dann braucht man natürlich DNS-Sec dafür, weil das ist ja die Basis. Ich kann mir immer nicht merken, was Dana heißt. Domain Name, bla, was? Domain Based Authentication of Name Entities. Genau. Ja, na, wirklich, wenn im DNS-Record dann halt ein Hash von einem Zertifikat veröffentlicht ist und der Browser oder der Mail-Client oder sowas darüber überprüfen könnten, ob das Zertifikat valide ist. Ja. Was jetzt trotzdem nicht ausschließt, dass sie nicht trotzdem von einer offiziellen Zertifizierungsstelle, also von der CA, trotzdem ausgestellt sind. Aber es würde natürlich auch gehen, dass sie das nicht, also dass du deine eigenen nimmst und die halt in den DNS-Record veröffentlichst. Also das nur nochmal zum Unterschied DNS-Sec Dane. Aber Dane, ja, funktioniert halt nicht, wenn dein DNS, also wenn nicht der komplette Strang mit DNS-Sec gesichert ist. So. Ja.
Aber, also, der Schmidtloch, ich wollte hier den Schmidtloch mal quoten, der selber einen besorgten Server-Administrator gequotet hat, der hat gesagt, ich habe ja nichts gegen Let's Encrypt, aber, genauso wie, ich habe ja nichts gegen Systemd, aber.
Systemd, ja. Ich sollte heute, ich habe letzte Woche mal wieder irgendwas Upstart und habe gedacht, nee, ich habe mich mit Upstart nicht beschäftigt. Ich bin gleich von Sys5 nach Systemd übergegangen. Ich habe keine Ahnung von Upstart. Lasst mich in Ruhe.
Nee, Upstart ist auch einfach nicht, das ist nicht genug, ja. Das hat einfach keinen Webserver drin. Und es kann keine E-Mails verschicken.
Ja, und es hat kein DNS-Sec und kann nicht automatisch Zertifikate generieren und.
Genau, und es hat keine
Container verwalten. Also ich meine, ohne
diese paar Sachen, ja.
Ja, geht es gar nicht. Also ich möchte schon mindestens LXC-basierte Container so ähnlich gleich direkt mit Systemd starten können. Weil sonst, also ähnliche Container.
Du kannst mit dbootstrap in Ordner Debian installieren und dann mit systemd inspawn das direkt starten.
Ja, sag ich doch.
Und das
direkt
schon ganz
boot to systemd, also einfach,
ich find's
so lassen, ja.
Also ich find's echt geil. Ja, also systemd hat ja auch schon Gummiboot jetzt geschluckt. Also systemd, wie heißt das jetzt, systemd, keine Ahnung, wie sie es genannt haben. Ist ja auch egal, jedenfalls hat's auch Gummiboot drin und das heißt, du bootest quasi systemd. Direkt. Und das ist eine gute Sache. Jo. Okay, machen wir weiter. Was haben wir hier? Ah, hier, save the link. Seid ihr noch da?
Ja. Ja. Da waren wir eigentlich, ne? Da kommen wir her. Vom Oettinger der Woche. Also genau. es ist nur indirekt ein Oettinger der Woche. Weil mit save the link haben sich einige EU-Parlamentarier zusammengeschlossen, um endlich mal was gegen dieses absurde Leistungsschutzrecht zu unternehmen.
Was war das nochmal?
Das Leistungsschutzrecht ist die Manifestierung der absurden Vorstellungen dessen, was unser Digitalkommissar der EU glaubt, wie das Internet besser funktionieren würde. Dabei geht es unter anderem darum, dass doch bitte jemand, der einen Link setzt, dafür zahlen soll, dass er die Inhalte, auf die er den Link setzt, verlinken darf. Und
so weh.
Ja, damit hat er halt die Grundmanifesten des Internets erschüttert. Und daher auch der Name dieser Initiative, die da sagt, Save the Link, ohne freies Verlinken gibt es kein freies Netz. Und insgesamt klingt das alles sehr gut. Was ich sehr schick fand, ist, dass es auf der Homepage von SaveTheLink.org so eine schöne Übersichtsseite, eine Threat Map gibt, wo visualisiert wird, aus welchen Gebieten denn der Freiheit des Internets gerade von Gesetzes
zugesetzt wegen, wird.
Genau, zugesetzt wird.
Sehr gut.
Unterstützenswert. Prädikat ja, unterstützenswert.
Gucken wir mal da unten drauf. So ein bisschen so wie Hacker, nur dass es Politiker sind.
Ja.
Wollen das Internet kaputt hacken. Ja, hätten wir da jetzt Dane gehabt, dann wäre das natürlich kein Problem gewesen.
Ja.
So, ah, hier Deutschland, ja, und Deutschland, Belgien. Ja.
Das ist der Dinger. Warum nochmal packen wir diesen, vielleicht bin ich doch dagegen, dass die EU einfach so viel Zeug entscheidet. Ich glaube, ich revidiere meine Entscheidung nochmal und muss leider sagen.
Ich wollte es vorhin anbringen, ich habe mir dann gedacht, die Diskussion wollen wir jetzt nicht führen, aber das ist tatsächlich, das ist vielleicht aber auch so ein Henne-Ei-Problem. Wenn die EU wirklich in dem Bewusstsein der Leute mehr zu sagen hätte, würden sich vielleicht auch viel mehr Leute drum kümmern, was für Flachpfeifen da bisweilen hingeschoben werden.
Ja,
und das
dann würden da vielleicht nicht mehr die Flachpfeifen sein, sondern richtige Leute. Ja, die können wir dann einfach mal gleich alle abwählen, die Kommissare, und sagen, nee, ihr seid doof für diesen Job. Also betrifft natürlich nicht alle Kommissare, ja, es gibt immer wieder Sternstunden auch, aber es gibt leider auch immer wieder Oettingers und sonstige Leute, wo man einfach nur nee, habt ihr, ja, ist ja schön, dass ihr irgendwie versuchen wollt, Verlagen irgendwie mehr Geld, die haben sicher auch total große Probleme.
Oh, die armen Verlage, ja.
Kann ich auch total verstehen, aber doch nicht, nee, also
nein,
nicht
das
so.
Ist ja auch total verständlich. Da hat man sich jahrelang auf einem etablierten Geschäftsmodell ausgeruht und dann kommt irgendeine technische Neuerung daher und stellt dieses wohl funktionierende und ein sorglos dahin lebend lassende Geschäftsmodell in Frage. Das ist ja pure Unverschämtheit, da muss man was dagegen tun.
Das ist einfach nur dreist.
Ja.
Dreist ist es.
Ja.
Und ja, also jetzt, was machen wir jetzt dagegen? Müssen wir irgendwo unterschreiben? Und dann,
ja, unterschreiben,
was
spenden, Parlamentarier anrufen.
Kannst du das liken? Was?
Ja, du kannst es liken. Da gibt es so einen indirekten Like-Button. Das Wirksamste ist natürlich immer tatsächlich den Politikern, die sich, die damit konfrontiert sind, aufs Dach zu steigen, sprich anzurufen, E-Mail zu schreiben und persönlichen Kontakt zu suchen und die Leute davon zu überzeugen. Das hatte ich zuletzt bei der Netzneutralität tatsächlich gemacht. Und das Spannende war, dass da tatsächlich noch welche geantwortet haben, die mir dann erzählen wollten, dass sie da was Gutes jetzt fabriziert hätten. Und
das heißt, du konntest sie nicht überzeugen quasi?
Na, ich bin mir sicher, dass das zumindest nochmal ihnen vor Augen geführt hat, dass es ein paar mehr Leute draußen gibt, die sich Sorgen drum machen, was da mit dem Leistungsschutzrecht damals mit der Netzneutralität angestellt wird.
Ja, oh, das ist gut.
Ja, aber ich finde es immer wieder gut, dass es also sowohl Parlamentarier gibt, die ja auch hinter dieser Kampagne stehen, als auch Leute, die sich mit Netzpolitik beschäftigen, die nicht unbedingt Politik betreiben als Geschäft oder als einziges und sich dafür einsetzen, dass doch nicht jeder blöde Vorschlag da in Europa einfach durchgewunken wird. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, oder?
Ja.
Ja, es ist immer wieder schockierende Nachrichten, aber ich sag doch, wir lustige Sachen wie McAfee und dann kommt gleich wieder der Oettinger, der alles kaputt macht. Kommen wir wieder zu den etwas besseren Sachen, bevor wir dann gleich wieder abstürzen sozusagen. Die Untoten der Woche.
Was ist denn wiederbelebt worden? Erzähl doch mal.
Wiederbelebt worden, also noch nicht so richtig tot, aber zumindest seit 20 Jahren hin vegetierte die Amiga Workbench.
Was ist das denn?
Du kennst die Amiga Workbench nicht? Du hast
ich hatte keinen keinen Amiga. Ich bin direkt auf 386.
Ah, du bist so jung. Ich habe ja mein Papa hatte einen Amiga 600 und deswegen haben wir auch lange einen Amiga gehabt und ich kann mich noch gut an den Amiga und die Workbench erinnern und dieses System hat jetzt nach 20 Jahren mal wieder ein Update bekommen.
Updates.
Gerade über Kickstart, oh Mann.
Ja, genau. Also sowohl das, was entweder früher auf einer Diskette oder später dann im ROM fest verbaut war, dieser Kickstart, der dann die Workbench, also das Betriebssystem sozusagen gestartet hat,
Aber das hat nichts mit dem Kickstarter zu tun.
Nee.
Die haben nicht Geld gesammelt, damit die das Update machen können.
Nein. Nee,
also nur Verständnisfrage, ich weiß nicht. Ich meine, bei mir sind Sachen anders vorgelegt. So.
Sehr gut.
Nee, ich war gerade wirklich verwirrt. Also ich hab gedacht, okay, haben die Geld gesammelt, um ein Update zu machen? Müssen sie einen Assembler irgendwie schreiben, weil das so schmerzhaft ist und deswegen brauchen sie Geld dafür oder so?
Ja. Nee.
Okay, alles klar, Kickstarter ist...
Ja. Genau.
Ist sowas wie System D damals.
Ja, oder? Genau. Genau. Kickstarter ist wie System D, ja.
Okay.
Genau. Ja, und sowohl die Workbench als auch Kickstarter hat eine Reihe von Updates bekommen und ist
Hast du Security Updates, damit es nicht mehr gehackt?
Ja, Bugs, Security Updates, total gut. Oh, nice. Und du kannst es entweder, wenn du noch so einen klassischen Amiga rumliegen hast, da irgendwie drauf flashen. Also es hat ja jetzt früher war es ja auch Commodore. Irgendwann hat ein paar Mal den Besitzer gewechselt, glaube ich. Jetzt ist es Hyperion Entertainment, die die Lizenzen von Amiga OS haben. Und die haben halt eine neue Workbench rausgebracht. Und ja, wer das noch benutzt und haben will, der kann sich das Update jetzt, ich glaube, für $20 oder 18 Euro. Ja, 18 Euro kaufen und kann damit wieder Spaß haben.
Okay.
Ich muss mal gucken, im Keller von meinen Eltern müsste der noch irgendwo rumliegen. Ich meine, 18 Euro ist jetzt auch nicht so viel.
Gut, aber bringt es dir wirklich so viel?
Nö, bringt gar nichts. Außer, dass man wieder Updates für alte Systeme hat. Also
da sind wir wieder bei dem Thema von vorletzter Sendung, wie wir das einfach mal wieder BIOS ausprobieren und so.
Ja.
Wo ist die Zeit?
Ja, das stimmt. Aber ich könnte dann, ich frage auch, ob die ganzen Disketten noch tun oder ob die meine Eltern auch schon weggeschmissen hatten.
Magnetisiert sind die doch schon, oder?
Das ist halt die Frage. Also ich könnte dann zumindest hier Monkey Island, The Secret of Monkey Island und sowas wieder spielen.
Schicken die dann so eine Diskette, wenn es für 18 Euro kaufst oder so eine digitale Download? Okay,
ja. Genau, das musst du dann schon noch irgendwie selber da rumbasteln dann. Aber ich könnte dann mal wieder Secret of Monkey Island spielen, dann legen sie Diskette 2 ein, dann wechselst du wieder, legen sie mit Diskette 3 ein. War dann total gut, wenn man dann nicht zwei Diskettenlaufwerke hatte und nicht mehr so ganz so oft die Diskette wechseln musste.
Ich hatte eine Zeit lang an meinem Amiga 504 Diskettenlaufwerke angeschlossen.
Echt? Okay, so reich waren wir nicht. Ich war froh, wenn wir das jetzt
da hatten. Da warst du der Coole, oder? So, hey, so. Willst du mal meine 4 Diskettenlaufwerke
I'm sehen? I'm the lazy guy.
Nee, stimmt, aber irgendwann hat man eine Festplatte eingebaut. Das ging dann auch.
Ja. Super schnell raubkopieren, ey. So ja, viele Disketten.
Das hat niemand gemacht.
Niemand würde das jemals tun.
Nein, wir haben immer nur Originale benutzt.
Ja, Originalkopien.
Und Sicherungskopien.
Ich weiß nicht, wie war das damals? Ist ja auch schon verjährt nach 20 Jahren, oder? Ich weiß nicht, wie ist das?
Da es keine Beweise mehr gibt, da die Disketten ja alle verrottet sind.
Außerdem, was ich mit 10, 12 gemacht habe, ist sowieso nicht strafrechtlich relevant. Da war ich ja noch nicht strafmündig.
Ja, ganz so einfach ist das nicht.
Nee. Das ist ja dann Privatrecht. Irgendwie ist es ja ein anderes Recht. Oder? Das ist ja kein Strafrecht, sondern das ist dann ja Zivilrecht, genau. Und da kannst du hier immer noch rankommen, ja?
Ah ja, okay.
Muss aufpassen. Aufpassen.
Aufpassen! Aufpasse.
Natürlich alles immer.
Es war alles legal, garantiert. Also
ich kann mich an nichts anderes erinnern.
Ja, genau. Ich kann mich an nichts anderes erinnern. Ja, es hat jedenfalls funktioniert, also muss es legal gewesen sein. So.
Ansonsten hätten sie was dagegen gemacht.
Ja, genau.
Ansonsten hätten die ja irgendwie so, wie heißt denn diese ganzen super Sicherheitssysteme drauf gemacht.
So ein Kopierschutz.
Copy Protection. Was ist denn das Neue?
Keine Ahnung.
Es gibt
immer wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird und dann ist es 2 Jahre lang irgendwie das beste, heißeste Scheiß auf dem Markt und dann kann es doch jemand.
Oh ja, da gab es ja auch letztens erst so ein Debakel mit dem super heißen Scheiß,
genau.
Was so lange gehalten hat.
Ja, genau. Und dann plötzlich war es wieder.
Gab es noch coolere Leute wieder. Hey.
Also von daher passiert immer wieder. Kommen wir dann wieder zu was Traurigem. Also das ist eigentlich nicht der Untote, das ist der Tote. Ja, das war jetzt
Macht's
der Untote. Ja, jetzt kommt der Tote der Woche. Untoter fand ich schon mal total gut. Wie gesagt, Workbench. Ich glaube, ich muss es mir einfach aus Spaß. Über Weihnachten hat man ja dann Zeit, oder? Ach nee, da ist ja, ach, da ist ja Camp, nicht Camp, Kongress.
Kongress.
Ja, falls aber wir da Tickets hat man's kriegen, das, also.
Ja. Wie, ihr habt noch keine Tickets oder was? Ja. Also ich glaube, wenn ihr hier unsere Hörer fragt, ach so nee, das Pre-Sale ist vorbei, so, ja, oder?
Genau.
Ach, ihr seid auch echt ein paar Noobs, ey.
Ja, warum? Die haben doch jetzt 2 oder 3 Termine, wo man Tickets bekommt.
Ja, wahrscheinlich werden die jedes Mal innerhalb von 2 Minuten ausverkauft.
Nein, das, der erste Termin ist auch montags morgens. Da ist doch kein Mensch wach genug.
Wach genug.
Stellen Sie allen Wecker.
Alle Bots sind aktiviert.
Gucken wir mal. Wenn nicht, dann baue ich halt entweder meine Eisenbahn wieder auf oder bastel an meiner Amiga Workbench. So, eins von beiden. Wird es dann halt werden. Und dann sende ich aus dem Keller live und sag hier.
Wir schalten dich dann live dazu.
Genau, ihr schaltet mich dann dazu und ich lasse meine Eisenbahn fahren mit meinem Amiga. Total Steuerung, Eisenbahnsteuerung auf Amiga und von daher ist es dann alles auch okay. Kommen wir zum Toten der Woche. Kennt Mediathek View?
Nee.
Oder? Nicht?
Ja. Ja.
Also ich habe es tatsächlich auch schon lange nicht mehr verwendet, aber ist so eine Java-Software, das macht es für ein paar Leute schon gleich unattraktiv, ist halt so eine Software, mit der du die ganzen AD, ZDF, Arte, Dreisat, was weiß ich, Mediatheken anzapfen kannst und dir das, was der öffentliche rechtliche Rundfunk so produziert, runterladen kannst auf deine Festplatte. Und dementsprechend beliebt war es auch bei vielen Leuten, aber der Entwickler hat jetzt gesagt, Leute, ihr geht mir alle auch so auf den Sack und es dauert so viel Zeit und ich kriege hier nicht genug Feedback oder Love-Feedback. Das kostet mir alles so viel Geld und ich mache jetzt nicht weiter. Kann man verstehen?
So ist es halt manchmal, ja.
Kann man verstehen? Also er hat, ich glaube, weiß ich nicht, das ist ja auch schon 10 Jahre oder so, dass der das
8
macht.
Jahre hat er geschrieben.
8, ja, okay. Mhm. Ja, aber gefühlt, ja, genau, also genau, 2008, irgend sowas in dem Dreh. Habe ich es auch mal benutzt. Und ja, hat das jetzt ewig lange gemacht, gefühlt. Und jetzt hat er keine Lust mehr, weil, wie gesagt, das ist viel Arbeit und ja, es kommt halt nicht genügend zurück, sozusagen. Jetzt kann man nur hoffen, dass sich vielleicht jemand findet, der Lust hat, die Arbeit zu übernehmen. Ist natürlich ein Open-Source-Projekt. Dementsprechend wäre
es. Ist aber auch Free Software? Das ist ja noch eine andere Frage. Ja, welche Lizenz hat's denn?
Oh, jetzt du wieder. Bestimmt GPL.
Auf jeden Fall schön, wenn sich jemand findet. Das ist ein sehr angenehmes Tool, um auf die Inhalte der Mediathek zuzugreifen und sie sich vielleicht auch für die Privatbibliothek zwischenzuspeichern.
Ja.
Ich fand's immer super, wenn ich den Bedarf hatte. Aber wie Ingo habe ich es auch schon länger nicht benutzt.
Okay. Also wenn man nur ein Video haben will, dann kann das auch der YouTube-Downloader, der genau Seinen Namen ja jetzt nicht mehr zurecht trägt, weil das Ding kann alles runterladen. Alles. Okay.
Ja, es gibt einige Plugins für den Browser, die das auch natürlich können, aber da hast du halt beim Mediathekführer hast du halt den Vorteil, dass du das Ding aufmachen konntest, danach suchen konntest, und dann die Sachen runterladen konntest und dementsprechend halt nicht erst auf die Webseite und dann dich durchklicken und war schon ganz cool. So, jetzt habe ich aber immer noch nicht rausgefunden, welche Lizenz das ganze Ding hat. Weiß ich nicht, ob jemand jetzt hier an unserem Chat schneller war.
Eigentlich ist mir egal, ich wollte nur trollen gerade.
Also, du wolltest nur trollen.
Wir machen einfach weiter.
Vermutlich ist es GPL, aber ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung.
Machen wir weiter.
Ich hab's auch nicht drauf.
Das wird natürlich von unseren Hörern nachgeliefert in den Kommentaren. Kann ich einfach mal behaupten.
Ja, gut. Also wird wahrscheinlich GPL oder irgend sowas sein. Und dann wäre es auch Free Software.
Ja, sehr schön. So, machen wir weiter mit interessanten Dingen. Wir haben nur 2 Security News, oder? Ihr habt
GPL V3.
Ah nee, wir haben noch das neue MacBook.
GPL V3.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau, und zwar, es gibt nochmal eine Privilege Escalation Attacke auf Android.
Rowhammer.
Und zwar in dem Fall Rowhammer, und darüber haben wir schon mal geredet, und das war dieser Angriff, dass du quasi ganz oft in einem Rahmen einen Bit flippst, bis du aus Versehen daneben ein anderes Bit flippst und damit quasi den Rahmen verändern kannst, der dir eigentlich nicht gehört als Prozess. Und das kannst du dann natürlich, wenn es gut läuft, nutzen, um bestimmten anderen Code umzuschreiben, dass der dir dann Privilegien gibt. Das war, vor einem halben Jahr war das relativ esoterisch und nicht so, dass man das wirklich reißen kann und dass man das wirklich verwenden kann. Mit dieser tollen Android-App jetzt ist aber gezeigt worden, dass es tatsächlich funktioniert und dass es relativ gut funktioniert und relativ zuverlässig funktioniert auf Android. Also du hast eine App, die klickst du an und dann schreibt die quasi die ganze Zeit in deinen RAM hinten rein und verändert dadurch aus Versehen den RAM daneben und gibt sich selber dann Root-Rechte.
Okay.
Und das ist schon eine krasse Sache eigentlich. Weil das ist.
Da kriegt man vor allem ganz schön Knoten ins Hirn, wenn man versucht, sich das vorzustellen. Ich verändere was ich nicht sehen kann, wo ich auch nicht überprüfen kann, was ich geändert habe und schaffe es aber dadurch irgendwann, die Privilegien zu bekommen, die ich haben will.
Ja, also das ist eine krasse Sache und es funktioniert. Das ist das Allerschlimmste eigentlich. Und das ist wieder so ein Ding, was man nicht so geil mit Software patchen kann, weil dass eigentlich die Hardware dahinter kaputt ist, weil die quasi so hart optimiert ist, dass du da unter bestimmten Umständen hast du dann quasi solche Fehler. Und das Hardware in Software zu patchen, ist eine ganz, ganz schwierige Sache, weil man dann quasi auf Sachen aufpassen muss, die man davor eigentlich nicht so im Fokus hatte. Und ja, genau, das Besondere halt bei Rohheimer, das war eigentlich vorher gedacht, das ist nur auf x86, 64 mit bestimmten RAM ein Problem ist und jetzt ist halt auch gezeigt, dass es auf ARM-Chips genauso funktioniert. Genau, und das ist quasi der aktuelle Stand. Also Rohheimer, ein Hardware-Exploit in Software ausnutzen auf deinem Android-Handy von einer App, die du dir quasi aus dem App-Store ziehen kannst. Und das ist schon eine krasse Sache eigentlich. Und genau, das war das Erste. Und das Nächste, es gibt auf der FreeBSD Kernel-Mailing-List FreeBSD hat eine Firma quasi beziehungsweise Sony hat einen Bug an Upstream weitergegeben, beziehungsweise einen Bug-Fix an Upstream weitergegeben, der ein Kernel-Exploit ist, und zwar aus dem Userland. Das heißt quasi, du hast irgendein Stück Software, was im Userland läuft, und das kann mit dieser Schwachstelle den quasi im Kernel Source Code ausführen. Also du hast eine Remote Code beziehungsweise Local Code Execution Schwachstelle. Das ist quasi so wie das andere auch. Also du kannst dann Privilegien quasi als unprivilegierter Prozess dir holen. Das Besondere hierbei, warum auf einmal die ganzen Leute auf FreeBSD gucken, ist, auf der PlayStation 4 läuft FreeBSD. Und dieser Patch hat es wohl ermöglicht, beziehungsweise die chinesische Firma, die diesen Bug gefunden hat, hat es geschafft, auf der PlayStation 4 ihren eigenen Code ausführen zu können. Und dadurch, dass es ein Kernel-Exploit ist, ist es quasi nicht nur, okay, irgendein User-Code, sondern halt auch potenziell das komplette System geowned darunter. Und ist quasi so ein Public Service Announcement, weil es mehr gibt's dazu noch nicht, außer dass dieser Bug gefixt wurde, aber
Und wenn er gefixt ist, kann man ja reingucken, was er tut, und dann
genau,
wird und das, sich genau, auch innerhalb das, von ein paar Minuten einen Exploit finden lassen.
Genau, und das ist quasi dann der nächste Schritt, und die Community hat genau auf so einen Exploit gewartet.
Okay, das heißt also, die
Homebrew-Community
PS4 ist dann mal erstmal wieder offen für eine Weile.
Genau.
Dann darf man halt Updates einspielen.
Also das Update kam einen Tag später. Also das ist quasi auf der FreeBSD-Mailing-Liste kam der Patch für den Bug. Ja. Einen Tag später kam das PlayStation 4-Update, was gesagt hat, Stability-Patches für deine PlayStation 4 und ist alles besser.
Mhm.
Klar. Das heißt, wenn man seine PlayStation 4 noch nicht gepatcht hat seit vorgestern, dann sollte man überlegen, ob man nicht irgendwann doch Linux auf seiner PlayStation 4 laufen lassen möchte. Oder irgendeine andere Homebrew.
Genau, da muss man warten. Darf man nicht patchen, aber dann darfst du halt demnächst nicht mehr spielen, wahrscheinlich wieder.
Ja, also es ist halt, ein paar Sachen gehen halt nicht mehr, dann geht der PlayStation Network Channel nicht mehr runter und keine DLCs mehr runterladbar und so. Deswegen muss man das immer genau anschauen, was man möchte, aber wenn man quasi für freie Software auf Systemen ist, die es davor noch nicht bereitgestellt haben, dann kann man sich das gerne mal anschauen. Genau, ich habe den Link zu Vololo. Vololo, dazu getan, wo man das nochmal nachlesen kann, was genau das Problem war. Aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja. Sehr gut, das waren meine zwei Security News. Okay. Und jetzt, das neue MacBook oder so, keine Ahnung, ist ja gerade, wir haben ja gerade so eine Counter-Veranstaltung. Haben ja welche, die uns die Hörer wegnehmen wollen, aber schaffen die natürlich nicht.
Schaffen die lange nicht.
So loyal sind.
Nein.
Beste Hörer seid ihr.
Ja.
Und genau, ist da schon was passiert? Also haben wir denn Livestream oder so?
Nee, live.
Oder interessiert es niemanden?
Es gibt keine Escape-Taste mehr, aber es gibt die doch noch.
Kannst du die jetzt per Lightning Adapter anstecken?
Nee, es gibt
jetzt nur Dongle. Und wie teuer ist das Ganze?
So ein Dongle, $20 Dongle.
Die F-Tasten sind jetzt durch eine Touchbar, die dynamisch belegt werden kann, ersetzt worden.
Okay.
Ja, es war ja irgendwie vorher schon gerichtet irgendwie.
Ja, Apple hat ja selber geleakt und so. Ja. Und kleiner und leichter ist geworden.
Toll. Sie sollten lieber mehr Akku reinstopfen. Also das ist immer meine, also ich finde persönlich, dass sowohl Smartphones als auch Laptops klein und flach genug sind. Ja? Es reicht einfach, ja. Sollen lieber mehr Akku reinstopfen.
Ja.
Anstatt irgendwie, okay, da können wir dann nochmal, wenn wir hier irgendwie diesen Einport wegmachen, die Klinke wegmachen, dann können wir noch dünner machen. Aber die sollen es einfach lassen, sie sollen einfach mehr Akku reintun und dann ist ja auch egal.
Ja.
Sie machen jetzt irgendwie alles nur noch mit USB-C, also es gibt kein Aufladen mehr, kein HDMI, kein nichts mehr. Alles
ja,
nur gut, noch.
Aber das ist ja, aber wenn das Ding irgendwie 10-mal hat USB-C oder so dran, hat, ist ja schon. Ja, das sind wir schon mal immerhin. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
4 ist in Ordnung, aber es fallen halt alle anderen Steckplätze weg. Das ist schon blöd.
Ach so, das heißt quasi DisplayPort fällt dann weg.
Ja, nö. Na gut, das ist ja, kannst du über USB-C machen, das ist kein Problem. Ja, also du hast jetzt einfach 4-mal USB-C.
Aber, ach so, ein Ethernet-Port hat das noch nie, oder
Nein,
wie ist das mit dir? Das ist ein MacBook?
Schon lange
hat das,
nicht
das,
mehr.
Ich weiß es.
Lange nicht mehr.
Also ich habe gedacht, dass nur das MacBook Air hat keinen.
Nee.
Alles, also es hat uns...
Brauchen wir alles nicht mehr. Weg damit.
Aber Klinke hat es noch oder hat es auch keine Klinke mehr jetzt? Wie's?
Moment.
Nee, ist ja USB-C.
Doch, ist
was
immer noch...
Was
er bietet weiterhin Platz zum Anstöpseln eines 3,5 mm Klinkensteckers.
Das ist ja praktisch. Das heißt, du kannst deinen Laptop laden und gleichzeitig Musik hören.
Analog.
Analog Musik, ja. Nee, aber USB-C als Adapterstecker ist schon eigentlich eine coole Sache, weil du kannst ihn quasi nicht falsch rum reinstecken und das ist dann schon mal gewohnt.
Das ist tatsächlich gut. Also ich meine,
ja, natürlich ist gut.
Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ich habe ja jetzt auch so ein Gerät mit einem USB-C. Ja.
Ja.
Und man ist es aber, es ist total krass. Man ist es so gewöhnt, das Ding in eine Richtung. Also ich habe jetzt dadurch, dass es ja ein USB-C ist, brauchst du natürlich einen Adapter, um dann um dann HDMI und Ethernet und Schüssel zu haben. Also habe ich jetzt seit letzter Woche einen Dell XPS 13 mit Linux natürlich. Die gibt's ja, die sind ja jetzt seit
die Developer.
Genau, die nennen sie jetzt komischerweise nicht mehr Developer Edition, ich verstehe es auch nicht.
Sondern nur noch Shitty Shit Computer Edition.
Ich hab irgendwie einen ganzen Monat lang immer wieder bei Dell nachgefragt, hey, was sieht's jetzt aus mit der Developer Edition? Wann kommt die jetzt? Dann war sie plötzlich nämlich ausverkauft, gerade als ich eins kaufen wollte, war es ausverkauft. Und ich so, ja, die kommen. Und dann waren die neuen da, aber die mit Linux waren noch nicht da. Ja, soll im Oktober irgendwann kommen. Und dann kam sie jetzt endlich und jetzt habe ich eins bestellt. Ich habe die kleinste Version quasi genommen und zwar die, also nicht mit Touch und 4K, sondern einfach einfach mit einem HD-Display, ganz normal.
Aber 8 GB eingebrannten RAM, oder? Das ist doch dieser Quatsch wieder gewesen.
Ich glaube, der ist tatsächlich eingebrannt, aber was nicht eingebaut ist oder was wechselbar ist trotzdem, ist zum Beispiel die Festplatte. Das heißt also,
ich hoffe doch.
Ja, das ist auch nicht mehr bei allen.
Ja, aber
versuch mal bei einem Mac die Festplatte zu wechseln.
Ja, keine Ahnung,
ja,
Mann.
Ja, geht nicht.
Okay, sorry.
Also, bitte. Also es ist jetzt ein Intel Core i5 der 7. Generation irgendwie, also relativ neu. Ist eine M2 PCI Express SSD drin mit 256 GB, die sich aber austauschen lässt. Ich habe auch schon nachgeguckt, also es sind halt irgendwie 2, 4, 6, 8, 9 Schrauben zu lösen. Da musst du irgendwie den Akku rausnehmen und dann kommst du an die Festplatte dran. Gibt auch eine Anleitung von Dell direkt im Netz, wie man das macht. Und von dem her denke ich mal, ich werde
da... Ach, das ist schon eine M2 einfach, oder?
Ja.
Aber was anderes würde ich ja auch nicht in so dünne, dünne Computer einbauen. Ja.
Ist ein 13,3 Zoll Display mit 1920x1080, also ja, normales HD. Und ja, hat halt neben zwei USB 3 Ports auch noch so ein USB-C Port, ja, hat trotzdem noch mal ein extra Lade-Dingsi, aber es gibt wohl auch ein Akku-Pack, was dann über USB-C irgendwie lädt, aber trotzdem hat es noch mal ein extra Stecki für Strom. Und es gibt, wie gesagt, da man ja kein, da in diese kleinen Geräte ja kein Ethernet mehr reinpasst und USB-C Videostecker habe ich jetzt auch noch nicht so viele gesehen. Braucht man halt ja doch schon irgendwie wieder.
Jetzt kriegst du so eine Dongle-Peitsche dazu, oder?
Genau, hast du so ein Dongle-Schissel. Und man ist echt gewöhnt, das Ding richtig rum dran zu stecken. Und dann hatte ich letztens das Problem irgendwie, dass das LAN-Kabel von irgendwie der falschen Seite kam und es gab irgendwie so ein Wusel, bis ich dann gedacht habe, hey, ist ja USB-C, man kann das Ding ja umdrehen. Und dann liegt es andersrum. Dann liegt es quasi eigentlich falsch rum, ja?
Oh.
Aber es war so viel besser. Es war so viel besser. Wow. Da habe ich gedacht, USB-C, Wahnsinn, man kann es in beide Richtungen anstecken. Das ist schon, die Zukunft ist jetzt, ja. So.
Willkommen in der Zukunft. Aber das USB-C-Zeug, das ist echt so ein Teil, warum ich mir einen neuen Laptop holen würde. Wenn ich meinen Laptop mit USB-C laden kann, wie es ja schon ein paar Laptops können, wie zum Beispiel das Google-Gedingens und irgendwie das MacBook irgendwas, was auch immer gerade das aktuelle ist,
ja.
Ist schon cool. Da kann man echt nichts sagen. Und dann brauche ich noch so ein Telefon, was USB-C kann. Und dann kann ich endlich meinen Laptop quasi mit Notstrom von meinem Handy versorgen. Und dann ist quasi die Zukunft.
Wie gesagt, es gibt auch für diesen Dell gibt es auch so einen Dell Power Companion. Und der wird auch über USB-C nur betrieben. Mhm. Also von dem her gibt es auch. Und dann soll das nochmal irgendwie 10 Stunden mehr halten. Keine Ahnung.
Ein Akkupack quasi.
Genau, ein Akkupack, was du halt an USB-C dran steckst und das halt so ein bisschen darüber lädt. Okay. Aber trotzdem
ja, nicht nur ein bisschen, sondern der geht ja quasi maximal das Level. Also USB-C Power Dings ist ja bis 100 Watt. Also das ist ja schon ein krasser Shit einfach.
Ja. Schön finde ich auch, an der Seite hat es immer noch so einen Knopf und du kannst sehen, wie die Batterie geladen ist. Ja.
Oh, das ist eine schöne Sache.
Ist einfach ein bisschen lustig, dass sie das immer noch verbauen. Hat natürlich auch noch einen Klinkenstecker und und eine SD-Karten-Slot und finde ich auch irgendwie praktisch. Immer
der ist auch praktisch.
Karten-Slot zu haben.
Wie ich gerade gelesen habe, dass er das beim Mac jetzt weglassen, finde ich es echt schade.
Ja.
Weil das nutze ich mit der Kamera, nutze ich das noch viel. Brauche ich nicht den Akku von der Kamera verschwenden und kann die Karte gerade direkt in das Gerät reinstecken, ohne irgendeinen Adapter dabei haben zu müssen.
Und ja. Also, wie gesagt, ich habe jetzt das XPS 13. Es lässt sich ein bisschen schwer öffnen und du brauchst beide Hände, um es zu öffnen. Ja, also du kannst nicht nur am Display irgendwie das Ding nach oben drücken. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ich habe gesagt, es kommt mit wie war es, Ubuntu 16 Dingsy, 16.04 LTS. Dell packt da dann extra nochmal so ein paar Programmchen drauf. Also es begrüßt sich dann irgendwie, ja, sie müssen hier erst die Euler abstimmen und dann übrigens willst du nicht einen Recovery-USB-Stick anlegen. Habe ich dann auch mal gemacht. So.
Oh, du bist ja ein verrückter Typ, ey.
Ja.
Hat er dir ein bisschen Angst gemacht, oder? So, oh, na gut.
Okay. Gut, mach ich das mal, wenn du das sagst.
Kommt auf Recovery-Disketten anlegen für dein Amiga.
Nee, er hat explizit einen USB-Stick, wollte er. Aber nee, es ist auch noch nach dem EFI ist auch noch mal so eine extra Partition drauf, die auch noch mal eine Recovery Linux-Partition ist schon ein bisschen scary. Ich habe es trotzdem dann runtergeschmissen, weil ich komme mit Ubuntu nicht klar. Es tut mir leid.
So. Extra mit Linux Ubuntu gekauft und jetzt direkt weggeworfen.
Aber also. es ist trotzdem geil, ja. Also es ist, weißt du, du packst dein Gerät aus, du machst es an und es ist Secure Boot eingeschaltet. So, das war dann auch gleich, nachdem ich das erste Update vom Kernel gefahren habe.
Hat direkt nicht mehr funktioniert.
Hat gleich nicht mehr funktioniert. Hat gesagt, Achtung, ich boote jetzt unsecure. Ich dachte, ja, das hat ja jetzt super lange gehalten. So, fährst das Ding hoch und machst das als die ersten Sachen, die man natürlich macht, ist ja so ein System up-to-date machen. Ja. Aber trotzdem, das ist schon geil, weil du musst nichts installieren, musst nichts einrichten, klappst den Rechner auf und der begrüßt dich, hallo Linux, und hier alles angeben, und ach, das war schon so ein bisschen, wow.
Linux auf dem Desktop.
Wow. Linux Desktop, boah. Nice. Ja, das ist schon eine, sexy. Ja, dann, was ich ein bisschen komisch fand, ist wahrscheinlich normal bei einem Ubuntu, dass er dich dann erstmal nach deinem WLAN-Passwort fragt, aber da ist er halt noch nicht drauf gestimmt, dass du vielleicht eine deutsche Tastatur hast, und das kommt erst zwei Schritte später. ich sitze da, gebe mein Passwort ein. Ja, nee, falsches Passwort. Wie jetzt? Wissen wir, kann ja sein, ja, dass man sich bei 20 Zeichen irgendwie vertippt. Nochmal eigentlich, nee. Und dann erstmal, ja, okay, mach mal Klartext, zeig mir, was ich tippe. Ach, Mist. Ja, du bist natürlich auf englische Tastatur, dann muss es ja natürlich anders aussehen. Und dann klickst du da erst weiter, dann freut er sich, dass er eine Verbindung hat, und dann kommt erst die Spracheinstellung. Das fand ich ein bisschen blöd. Also ich meine, das sollten sie irgendwie umdrehen, weil es ist halt auch nicht ersichtlich, dass du da nicht auf der deutschen Tastatur bist. Mein gut, wenn du schon zigtausend Ubuntus installiert hast, ist dir das wahrscheinlich geläufig, aber für jemanden, der es nicht macht, ansonsten ist es schon geil, das sieht aus, als würdest du so, wie du so ein Mac zum ersten Mal startest, was dir halt irgendwie drei Fragen stellt, sich dann irgendwie rumrödelt und dann fertig ist. Das ist schon ein bisschen cool. Ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich habe mein Ubuntu dann relativ schnell zerschossen und habe dann gedacht, nee, brauche ich was anderes. Und habe mal kurz auf Twitter rumgefragt und so
Nixos war quasi die erste Antwort.
Nee, du hast nicht geantwortet.
Ich habe nicht gelesen.
Ja, siehste, das ist dein Problem.
Stimmt.
Nee, die Leute haben irgendwie gesagt, ja, benutze doch mal, oder ich habe gesagt, ja, es muss halt Rolling Release sein, es muss halt immer noch was da, also scheiß sein.
Fedora oder so. Was haben die Leute gesagt?
Die haben zum Beispiel Manjaro vorgeschlagen.
Achso, ja, Manjaro.
Manjaro. Ja, probieren wir mal. Da kennst du jemanden?
Der hat auch Manjaro.
Okay.
Das ist dieser Arch Linux-Verschnitt.
Genau. Es basiert auf Arch Linux, und da habe ich gedacht, ja, warum nicht? Gibt es auch eine KDE-Edition, und wie gesagt, ich bin ja ein KDE-User, also das muss schon KDE sein. Mhm. Bei mir jetzt zumindest. Ich komme mit diesem Unity irgendwie nicht klar. Und auf GNOME habe ich jetzt keine Lust. Wie gesagt, ich bin jetzt über 30, da hat man einfach keine Lust mehr, auf BHP umzusteigen. Man hat auch
war da gerade schon wieder ein, ja, keine Lust umzugewöhnen?
Ja, das ist, Scheiße, das ist echt,
der
ab 30 bist du so, nee, also das ist
nur in deinem Kopf. Das ist nur in deinem Kopf.
Nur in meinem Kopf, meinst du?
Ich wollte gerade sagen, ich bin offensichtlich auch an der Front mal wieder ein Spätzünder. Ich habe das noch nicht so.
Ich hab das noch nicht so. Okay. Ich fühle mich auch nicht.
Okay. Also, okay, vielleicht ist es, wie gesagt,
ist bloß der Ingo alt, ist in seinem Kopf drin.
Ja.
Der alte Systemadministrator.
Genau. Es ist so.
Also, ist wie Init, schön Init-Skript selber.
Ja.
Schon geil.
Ja, genau. Und immer noch mit etc init d starten, weil nur das ist das Wahre. Ja. Es ist peinlich, aber ich merke, dass ich einfach älter geworden bin. Es ist nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren, wo ich immer den neuesten heißen Scheiß, immer das Neueste, wenn irgendwas besser war als das andere, ich sofort ausprobiert. Jetzt denke ich immer, oh nee, muss man sich auch daran noch gewöhnen. Ja, gut, also muss KDE sein, sollte Rolling Release sein. Manjaro war ein Tipp, der tatsächlich mehrfach kam. Ich gedacht, okay,
mehrfach?
Ja, mehrfach.
Wie viel Leser hast du denn?
Es kamen irgendwie 10, 12, 14 Antworten oder sowas.
Boah, scheiße, vielleicht sollte ich auch mal direkt Fragen stellen.
Und genau, mehrfach Manjaro, also ich gedacht, okay, probier's das mal aus. Hat leider nicht funktioniert. Der Installer ist hier nicht gebootet.
Tja.
Ja, und dann habe ich Arch-Linux Plane war mir dann auch wieder zu viel Aufwand. Man wird ja alt, Leute, ihr wisst. Also gut, dann
was hast du dann genommen? Doch wieder Ubuntu installiert, oder?
Nee, OpenSUSE Tumbleweed.
OpenSUSE.
Ja. Ist ja auch egal im Endeffekt fast. Außer das ließ ich halt jedenfalls schnell installieren.
Es hat funktioniert.
Es hat
ohne Probleme.
Es funktioniert bisher ohne Probleme.
Du musstest
Probleme.
Dich nicht umstellen, nix, alles einfach funktionieren.
Genau, also ich kenne ja SUSE noch von früher sozusagen.
Damals, von damals. Meiner guten Zeit.
Ja, genau. Ich habe hier noch einen SUSE 5.2 rumliegen. Und
oh ja, so einen Karton habe ich auch noch.
Ja, ich habe den schon gut weggeworfen. Ja. Ich habe gehört, sowas gibt's jetzt im Internet runterzuladen, braucht man gar keine CDs mehr. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Vielleicht habt ihr noch die Disketten.
Ja,
die,
doch.
Die Rettungsdisketten, die ihr damit angelegt habt.
So,
was ist jetzt passiert?
SUSE Linux A5.3 ist es, genau. SUSE Linux 5.3.
Ja. Hast du da noch
die Virtual Unix Workstation.
Das ist ja geil. Oh, ja, hast du da noch die angelegten Rettungsdisketten, die du da in dem Installer gemacht hast?
Von Juli 98. Sehr gut.
Nee, Juni wäre okay gewesen, aber Juli ist schon wieder zu alt.
Das ist schon wieder zu alt. Juli 98.
Oder zu neu besser. Zu neu,
ja, genau. SUSE, sehr schön.
Dann lieber doch Amiga OS.
Dann, ja, wäre so ungefähr fast die gleiche Zeit, ja. Also, es läuft jetzt gerade ein SUSE Tumbleweed drauf. Es kann durchaus sein, dass ich dann doch nochmal irgendwann mir ein Arch drauf knalle. Es kam dann noch so, ich könnte ja auch mal Debian Unstable nehmen. Wäre wohl auch gut, funktionierend, läuft bei meinigen. Ich habe dann gedacht, Unstable, macht es Sinn?
Muss das sein?
Ja, muss es
tut das noch sein?
Tut das Not, ja. Das kann doch keine günstige Idee sein, aber die Rückmeldung war, nee, das klappt total gut.
Irgendein Typ im Internet hat gemeint, es klappt voll gut und du hast ihm geglaubt?
Ja, mehrere. Junge. Das Problem ist, mehrere Leute haben gesagt, dass es tatsächlich mit Unstable, Debian Unstable gut funktioniert. So, aber Debian Unstable und neuester heißer Scheiß passt jetzt auch immer noch nicht ganz so zusammen.
Dabei ist doch schon so.
Es ist okay neu, ja. Aber es ist nicht neuester heißer Scheiß.
Okayisch.
Okayisch neu, so. Naja, Sabayone, aber habe ich jetzt auch nicht ausprobiert. Es gab dann noch so ein paar...
Sabayone ist kein Spiel? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, es ist so ein Brettspiel.
Nee.
Sabayone. Nee, wie heißt das andere?
Weiß ich nicht. Es kamen dann noch ein paar andere Arch-Ableger, aber ich habe dann schon gesagt, nee, jetzt habe ich schon mal erstmal Tumbleweed draufgetan. Ließ ich halt installieren und erfüllte die Anforderungen KDE und Rolling Release. So, gut, okay. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß noch nicht, ob es das letzte heißer Scheiß Schluss letztes Wort ist.
Tut auf jeden Fall.
Tut, genau, tut. Ja, also es tun auch alle Funktionstasten irgendwie out of the box. Ich musste dann im BIOS aber erstmal umstellen, dass ich doch, weil ich will mein Alt F2 zum Beispiel haben und die Tasten waren ja vorher so belegt.
Was passiert dann? Was passiert, wenn du Alt F2 drückst?
Dann kommt eine Command-Abfrage hier, dann kannst du suchen oder Programme starten, dein
Launcher.
Ja.
Okay.
Nee, Gentoo. Komm, geht mir weg mit Gentoo.
Doch, Gentoo, ich hab
das
gehört.
Das war auch so eine Antwort. Gentoo. Hey, ich will auch kein Heizkraftwerk zu Hause haben. Und ich wollte eigentlich einen Laptop
sehr
lange.
Aber der Winter wird kalt.
Nein,
der Winter wird kalt,
nein.
Mann.
Gentoo ist keine Option. Geh mir weg.
Wenn du selber bauen willst, aber nicht immer alles, dann
ist mir egal.
Kannst du mal Nixos ausprobieren. Weil
kann ich
der
mir auch einen Arch-Linux draufknallen?
Nein, der nimmt einen Binary Cache, aber baut alles, was nicht out of the box ist. Und das ist ziemlich cool, weil da hast du quasi die Freiheit von Gentoo und die Geschwindigkeit von Arch-Linux beim Installieren. Wie geil ist das denn bitte? Ja, du musst mal Nixos ausprobieren, das geht nicht anders.
Ja, Nixos würde ich tatsächlich nochmal irgendwann ausprobieren, aber Gentoo kommt mir nix ins Haus, ja. Wird nicht. Nix.
Kommt dir nix ins Haus?
Nix kommt mir nix ins Haus. Nix kommt mir vielleicht ins Haus, aber Gentoo kommt mir nicht ins Haus. Chromium braucht nur 4 Stunden zum Kompilieren. Ja, das ist ja total super.
Das ist ja total praktisch.
Super.
Ja, hast du die Möglichkeit früher KDE gebraucht auf meiner Maschine?
Für immer.
Also, hast du mal Gentoo verwendet?
Das ja, ja, ich habe eine ganze Zeit lang Gentoo verwendet. Das war
kompiliert wahrscheinlich Zeit. Immer noch, oder?
Aber das war auch während des Studiums, wo man dann das Kompilieren anstoßen konnte, dann ist man in die Vorlesung gegangen, dann kam man wieder, hat gesehen, ah, ist noch nicht fertig. Mhm. Da hat man ja auch Zeit und die Ruhe, sich damit zu beschäftigen. Jetzt wäre das, glaube ich, auch nichts mehr für mich.
Dann kann man auch mal dem Dozenten zuhören, weil man kann ja nichts machen. Was wir auf dem Computer warten und der ist so laut und so langsam.
Das stimmt natürlich.
Das ist schön. Doch, also Gentoo, tolle Experience, kann man sich jeder mal antun, wenn man das sich wenn man warten will. Einfach wenn man nur ein bisschen so auf die langsame Spur will, ja. Wenn einem das Leben zu schnell geht.
Genau, eine gesunde Portion Entschleunigung.
Genau. Nix aus. Eine gesunde Portion Entschleunigung. Sehr, sehr schön. Okay. Was haben wir noch?
Nee, weil ich war, glaube ich, noch nicht ganz fertig beim XPS 13, oder?
Ach so, ja, nee, erzähl mal weiter.
Genau, wollt ihr noch irgendwas wissen? Interessiert euch noch was? Ist euch das alles scheißegal?
Also ich meine, du sagst also, das XPS 13 ist eine lohnenswerte Konkurrenz zu dem Notebook, was du verkaufen willst.
Genau, genau, ich will.
Erzähl doch mal über das Notebook, was du verkaufen willst.
ich habe bisher einen MacBook Air 13 Zoll mittlerweile ist von 2012, also auch schon eine Weile her. Damals war es tatsächlich preis-leistungstechnisch und ich wollte ein Gerät, was klein ist, was leicht ist, wo der Akku länger hält, tatsächlich konkurrenzlos günstig, weil Dell und Lenovo und so alles nur Geräte hatten, die in der 2000er X-Kategorie lagen. Da musste man mehr als 2000 Euro investieren. Das war beim MacBook Air nicht der Fall. Ich glaube, das war für 1,5 oder sowas zu haben. Und von daher ist es damals ein MacBook Air geworden. Und mit dem bin ich lange gut gefahren. Läuft natürlich auch Arch Linux drauf, aber auch macOS. Und ja, das hat mich jetzt ja die vergangenen Jahre gut begleitet, wird jetzt aber abgelöst durch das Dell XPS 13 und sucht dem zufolge ein neues Zuhause. Ich wollte es eigentlich bei eBay einstellen, ich war aber zu faul bisher. Irgendwie.
Vielleicht findet sich ja hier jemand, der das abnehmen möchte.
Ja, willst du es mir abnehmen?
Ist es ein sehr gutes Laptop noch, oder? Performance auch sehr gut eigentlich.
Ja, also ich meine, es ist ausreichend. Ja, es hat 8 GB RAM.
Hat quasi genauso viel RAM wie dein neues.
Hat genauso viel wie mein neues, genau. Ist auch ein Core i5.
Ja, siehst du, genau der gleiche CPU. Einfach kaufst du ja eigentlich ein neues Laptop.
Ja,
das alte noch so gut ist.
Ich wollte jetzt eins mit weniger Rand.
Weniger Rand, ach so.
Ja.
Wenn Leuten weniger Rand nicht so wichtig ist, dann wäre so ein MacBook Air schon was Gutes, oder?
Bestimmt.
Nein, aber das ist ja letztendlich, ist der Ingo nur dem Konsumzwang erlegen und das hätte noch völlig ausgereicht. Das würde noch vollkommen, mehr als genug gewesen wahrscheinlich.
Ja, vor allem, es hat auch 256 GB Festplatte, genauso wie mein neues, also SSD.
Viel zu wenig.
Eigentlich.
Meine 512er ist ständig voll.
Ja, ja.
512 ist tatsächlich zu wenig, ja.
Ich frage auch deswegen so interessiert, weil ich halt gerade die Preise für das neue MacBook gesehen habe und bis jetzt, also irgendwie haben sie wohl in der Keynote gesagt, dass es die MacBooks bis zu 2 Terabyte SSD gibt. Wenn man die zusammen, also wenn man sich so ein großes MacBook zusammenklickt, ich habe das gerade eben mal schnell gemacht,
das ist der Arm.
Dann landet man über 4.000 Tacken.
4.000?
Da ist doch einfacher, du kaufst den Dell XPS 13, löst die 9 Schrauben und packst sie für 300 Euro eine Terabyte Festplatte rein.
Ja, eben, das ist die Überlegung. Und genau, der Sprung von der 3 Terabyte, von der, was? Von der 1 Terabyte Platte auf die 2 Terabyte Platte sind 1000 Stutz.
Ja, das ist. Kannst du nicht bezahlen.
Das ist absurd. Also nee, das
aber 512 oder ich glaube, ich habe auch nachgeguckt, weil ich echt überlegt habe. Also die Vorkonfiguration mit dem kleinen Display, was ich jetzt habe hier beim XPS 13, gibt's halt nur mit der 256 SSD. Finde ich auch ein bisschen Banane. Also ich hätte auch gerne 512 genommen. Jetzt werde ich wahrscheinlich mir eine holen und die halt umbauen. Ist halt, ich verstehe es halt nicht, warum sie da nicht die Option, warum du nicht sagen kannst, ja, du hättest gerne die größere. Das ist ein bisschen komisch. Also wenn du das mit dem Touchscreen und dem 4K-Display nimmst, dann kannst du auch 512 nehmen. Das wäre auch eigentlich okay. Aber ich finde eigentlich mein mattes Display hier schöner und den eigentlich brauche ich Touch auch nicht. Von daher, ja, hat mir jetzt das kleine Display hier an der Stelle gereicht. Aber die Festplatte ist klar ein Manko.
Ja, aber die kann man ja zum Glück austauschen. Von da ist das alles gar nicht so schlimm.
Genau. Ja, also ich, wie gesagt, ich werde jetzt mein MacBook Air verkaufen. Was bei dem noch ganz nett ist, da es ja auch so eine kleine Festplatte hat. Ich habe hier so ein, in dem SSD-Schacht habe ich eine Jet Drive Lite von Transcend zu stecken, 128 GB.
Ein sehr tolles Teil, das kann man nix sagen.
Ja, weißt du, was es ist?
Also der Name ist super. Keine Ahnung, was macht.
Jet Drive Lite. Das ist eine SD-Karte, die passend, also exakt abschließend in den SD-Karten-Slot passt. Das heißt, also du steckst sie rein und dann merkst du die fast an der Seite fast gar nicht. Also sie steht halt nicht raus. Normale SD-Karten, wenn du die halt an der Seite in dein Notebook oder manchmal ist sie auch vorne in dein Notebook reinsteckst, steht die ja so raus. Und die ist halt eine, die schließt einfach direkt ab. Also du siehst fast gar nicht, dass da was drinsteckt oder du hast halt 128 GB mehr. Genau.
Wie kriegt man die denn wieder raus?
Ja, du kommst da schon mit, also ich komme dann mit einem Fingernagel zwischen die Abdeckung rein und dann kannst du es halt wieder raushebeln oder du musst halt irgendwo einen kleinen Hebel ansetzen. Dann kriegst du die schon raus. Also steht ganz minimal über, die steht halt irgendwie
Der so Death Metal-lastig ist und immer längere Fingernägel trägt, oder wie?
Ja, du weißt ja, ich trage immer längere Fingernägel, von daher.
Ich meine, ich sicher. Ja. In meiner Tasche mit dabei, wenn man die mal braucht, ist echt praktisch.
Ansonsten musst du halt nimmst irgendwas, wo du halt damit runterkommst. Oder lässt es halt eh meiste Zeit drin. Also ich nehme es halt nur raus, wenn ich irgendwie eine andere SD-Karte mal reintun muss. Ansonsten steckt die halt immer da drin. Ja, Nachteil ist natürlich für manche Leute, dass es halt beklebt ist mit Stickern. So digitale Gesellschaft, Binärgewitter, OnCloud,
Lava-Bit-Sticker.
Nur Premium-Sticker, na klar.
Ja. Aber hat das auch ein Metallgehäuse, oder?
Ja.
Dann kriegt man die ja, wenn man das wirklich will, auch rückstandsfrei los.
Könnte man probieren.
Bisschen Acetone geht das schon, oder? Keine Ahnung.
Und Dinge, die ich nicht auf meinem MacBook machen würde.
Was, Aceton? Ja, aber Aceton macht nur Plastikshit kaputt. Das ist eigentlich jetzt nicht so der Riesenschmerz.
Ja, aber man kann so Aufkleberreste auch mit deutlich weniger aggressivem Zeug loswerden. Also Benzin? Öl, also einfach tatsächlich ein bisschen Speiseöl, dann löst sich das auch. Das ist zwar ein bisschen mehr Reiberei, aber man ätzt zumindest nichts weg.
Ja, papplepapp. Ein Arch Linux, powered by Arch Linux Aufkleber ist natürlich drauf.
Aber das stimmt ja gar nicht.
Doch.
Oder? Doch.
Dual Boot. Zurzeit ist Dual Boot, macOS Arch Linux.
Ich hab gerade Windows. Windows und Arch Linux. Auf dem MacBook.
Bitte testen Sie das Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle. Genau. ja, also das wäre die Option. Entweder ihr jemand sagt, hey, sag mal, was willst du dafür haben? Nehme ich ab. Oder ich schmeiß es bei eBay rein. Du hast, Felix, vor der Sendung noch gesagt, es gibt Rebuy.de. Hab ich
Rebuy, genau. Aber das hast du nur gesagt, weil du das gesagt
hast. Du hast es gesagt.
Rebuy. Ja, also Rebay, halt, keine Ahnung.
Okay, ich kannte das auch bisher noch nicht. Was ich noch gesehen habe, wirkaufens.de, da kannst du so eingeben, was ist es noch ungefähr wert, für welchen Preis würden die das nehmen. Ja, dann kannst du ja eingeben, was weiß ich, MacBook Air 2012 und dann fragt er dich noch, wie viel Speicher und was überhaupt und sowieso. Und dann kommt da irgendwie raus, ja, wir zahlen ihnen noch irgendwie knapp 500 Euro.
Hm.
Ja.
Na gut.
Und man könnte es auch bei denen verkaufen. Ich weiß nicht, was die dann damit machen.
Verschrotten aber, wahrscheinlich. Also.
Naja, wahrscheinlich wieder aufarbeiten und
dann auf eBay
werfen. Einen höheren Preis verkaufen oder so. Aber da muss man sich zumindest damit nicht beschäftigen. So.
So. Sehr gut. Kannst auch bei eBay Kleinanzeigen reinwerfen, wenn du das möchtest. Das geht auf jeden Fall auch.
Ja, und dann an Selbstabholer.
Ja, genau. Und dann kommen die Leute vorbei und lernst du mal neue Leute kennen. Ist auch schön.
Also was man dazu sagen muss, der Akku funktioniert nur noch so halb gut.
Das hätte ich nicht dazu sagen dürfen.
Ja.
Ganz schlechtes Marketing.
Ich weiß.
Marketing. Sagt, der funktioniert noch über die Hälfte gut.
Über die Hälfte.
Nicht nur noch halb gut.
Er funktioniert über die Hälfte gut. Ja, man kann den Akku austauschen lassen für ein bisschen über 100 Euro in einem Apple-Shop oder so.
Oder für Bastler sicherlich kein Problem, wenn ihr den bei China einkauft, dann den dann
iFixit.com erklärt's dir.
Genau.
Ja, also ich meine, klar, der ist halt, 2012, 13, 14, 15, 16, 4 Jahre alt, der ist halt nicht mehr der Beste. Also hält halt vielleicht nur eine Stunde oder sowas. Aber nichts mehr zu den 3, 4, die er am Anfang halt gehalten hat. Ja, aber die sagen hier, dass man halt noch so ein bisschen Geld dafür kriegt. Mal gucken. Aber wenn jemand Interesse hat, sagt Bescheid. Ansonsten geht es halt zu eBay Kleinanzeigen. Dann kann ich es aber auch noch mal twittern.
So. Macht es besser. Ja.
Guti.
Ja. Ich glaube, haben wir noch irgendwas? Aber wir haben noch irgendwelche Sachen. Warte.
Irgendwelche Sachen haben wir immer.
Warte. Hier, Lesefu. Sounds easy. Oh, so viel Text. Oh, Wall of Text. Wem ist das? Sounds easy?
Keine Ahnung.
Sounds easy. Das ist ein Artikel. Ja, das ist mein Lesefu.
Erzähl.
Soll ich?
Ja, wir sind durch, oder? Außer der Ingo hat noch irgendwas über seinen
Sounds easy. Das ist ein sehr lesenswerter Artikel darüber, wie man sich dann doch öfter mal Gedanken machen kann, wenn man mal wieder so vor sich hin denkt, verdammt, warum funktioniert der Scheiß nicht? Das könnte ich doch an einem Wochenende 1000-mal besser implementieren, wenn ich bloß mal Zeit hätte.
Tja.
Und der Autor schreibt dann echt schön zusammen, dass es halt, wenn man groß skaliert und wenn man in einer breiteren Masse Dinge gut zugänglich machen will, dass wenn Firmen dann wachsen, dass es unweigerlich dazu kommt, dass da halt auch ganz viel Bullshit einfach erledigt werden muss und man einfach nicht nur gerade die Funktion, über die man sich aufregt, implementieren muss, sondern auch unglaublich viel Shit drumherum. Und das ist ein sehr... Ja, wie man sein Weltbild da manchmal zurechtrücken kann. Es ist eben tatsächlich selten das implementiere ich mal kurz an einem Wochenende. Und ich fand es sehr, sehr unterhaltsam zu lesen.
Oh, das ist sehr interessant. Ich glaube, ich muss mir den auch jetzt in meine Bookmarks werfen. Ich bin übrigens, glaube ich, der Einzige, der noch Bookmarks benutzt. Und wenn, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich der Einzige bin, der noch Bookmarks benutzt. Ja, weil dieses Bookmark-Interface, jetzt sind wir schon bei Traurigkeiten, oder? das Bookmark-Interface von sowohl dem Chrome als auch dem Firefox ist einfach so von dem letzten Jahrtausend, finde ich nicht in Ordnung.
Ja, es benutzen auch nur noch Leute, die aus dem letzten Jahrtausend kommen. Du bist auch alt geworden. Du bist der Einzige, der noch...
Aber was benutzt man denn statt Bookmarks?
Nix.
Wie nix. Es ist dann einfach weg. Man muss den Moment genießen. Die Webseite. So, ja, du hast sie jetzt gesehen, jetzt ist vorbei.
Ja.
Das war's.
Kannst ja danach in deiner History suchen.
In meiner History, aber das History-Dings ist genau der gleiche Müll. Ist genauso
kacke. Außerdem benutzt man doch irgendeinen Webservice dafür. Es gibt garantiert irgendeinen coolen zigtausend coole heiße Webservices.
Delicious war mal cool, aber Delicious ist auch eingestampft worden, oder?
Ja, das ist doch von Google gekauft worden oder eingestampft worden.
Ja, die Einstampfer. Nee, es gibt, die Domain gibt es zumindest noch. Das habe ich eine Zeit lang mal genutzt, anstatt.
Ja, aber das ist ja auch schon, das ist, glaube ich, gekauft worden oder so. Delicious.
Boah. Ich habe ein bisschen Angst, weil da oben rechts in der Ecke neben Sign-in-Shop steht. Das schreckt mich schon sehr ab gerade.
Also Delicious ist von Yahoo gekauft worden. Aber nee, es war 2005.
Ja, dann ist es eingestellt.
Warte.
Genau.
Und dann 2014.
Dann konntest du noch in die Yahoo Pipes was reinlegen und dann.
Hier, Mai 2014 von, wo die, an Science Inc. Und dann im Januar 2016 die Lichtes Media eine neue Allianz mit bla und die sind das jetzt wohl. Also ja. Die sind dreimal verkauft worden. Oder so.
Also die Website ist auf jeden Fall auch technologisch vor 5 Jahren stehen geblieben. Es ist schon Web 2.0-isch, aber und es ist ein Bootstrap-Theme drauf, aber das war es auch.
aber auch ein echt verdammt hässliches. Also ja. Das ist so, okay, wir machen Bootstrap und machen oben links noch unser Logo hin. Das fertig. Das ist abgeschlossen einfach.
Ja.
Das ist echt kann man, erstaunlich. Kann man so machen. Ist auch nicht mittig oder so, sondern das ist halt irgendwie auf der linken Seite.
Nee, da haben sie irgendwie, da sieht man, dass die Leute, die es drauf hatten, das Unternehmen recht früh verlassen haben.
Ja, die sind beim dritten Merger und Acquisition dann verkauft worden. Vergangen worden.
Vergrault worden.
Ja. Vorsicht, an der Bahnsteigkante vergehen sie sich nicht.
Der ist gut, den muss ich mir merken.
Ja, keine Ahnung. Da gibt's garantiert coole neue heiße Scheiß-Services, die das machen. Wir haben bloß keine Ahnung davon, weil wir alle nicht aus dem letzten Jahrtausend kommen und keine Bookmarks mehr verwenden.
Nein, pass auf, das moderne Internet besteht nicht mehr aus dem Internet, wie wir es kennen.
Genau.
Der moderne Internet-User hat YouTube und Facebook. Ja, wir benutzen das Internet nur als Zugangsmedium zu YouTube und Facebook. Das heißt, die brauchen auch keine Bookmarks mehr, weil YouTube
ist ja auf YouTube oder Facebook.
Ja, eben.
Und die interessanten Inhalte kommen da vorbeigespült, genau.
Die kann man dann liken. Die kann man einfach liken und dann weiß man ja, was man alles geliked hat.
Genau, also du benutzt dieses Internet einfach falsch. Das ist dein Problem.
Ich glaube das nicht. Also doch,
ihr surft da durch und macht Bookmarks. Das ist falsch rum. Ihr müsst auf YouFaceTube Twit gehen und warten, bis die interessanten Inhalte bei euch vorbeigespült werden. Und dann klickt man da Like. So funktioniert das Internet heute. Und dann brauchen wir auch keine Bookmarks mehr.
Ah, das ist Wisdom of the Crowd, weil dann die Menge der Likes bestimmt, was wirklich
was
gut ist.
Der Facebook-Algorithmus natürlich.
Stimmt,
wenn
ich Zuckerberg mir die...
Nein, nur die Likes.
Die bösen Inhalte, die filtern wir hier alle raus. Und die drei Freunde sind dir sowieso nicht so wichtig wie die 5 Freunde und die 6 Unternehmen, weil die 6 Unternehmen haben auch noch viel Geld bezahlt. Die sind natürlich wichtiger, wenn die dir Inhalte in deinen Facebook-Twit-Stream geben. Das ist schon wichtig. So.
Stimmt, das bestätigt sich ja auch allein dadurch, dass die populärsten YouTube-Channels ja auch wirklich die hochqualitativsten sind, absolut.
Ja, natürlich.
Ja.
Also, das erkennt man sofort.
Ja, aber ihr seid einfach aus dem falschen Jahrtausend. Ja, nehmt euch das einfach mal zu Herzen. Ihr verwendet dieses Internet falsch. Und deswegen benutzt ihr auch noch Bookmarks. Und das ist falsch. So macht man das heutzutage nicht. Und deswegen ist dieses Interface auch aus dem letzten Jahrtausend. Und das ist da stehen geblieben. Weil die neuen coolen Leute, die verwenden das nicht mehr so.
Das heißt,
tut mir leid, euch diese Wahrheit einfach so
harmlos
zu sagen.
Das ist jetzt echt hart, Ingo. Da habe ich die ganze Nacht dran so knabbern.
Ja,
ich muss jetzt mein ganzes Leben dran knabbern, Mann. Das ist einfach scheiße.
Ich habe gerade festgestellt, es gibt noch Google Bookmarks. Und Google Bookmarks, wenn man sich da einloggt, dann erzählen die einem erstmal auf so einem Flyer, ihre Daten verbessern ihre Google-Erfahrung.
Ja.
Das ist ja geil. Das ist ja total praktisch. Ist quasi mehr
Ihre Aktivitäten
als
helfen dabei, Google schneller, intelligenter und nützlicher zu gestalten. Aha, also sie geben auch noch unumwunden zu, dass sie mich missbrauchen.
Komm, leg dich hin. Hier, nimm unsere Daten.
Aber das sind doch auch die dann im Chrome gesynkt werden, oder?
Genau, aber wie über den Chat habe ich gerade gelernt, dass man einen neuen Chromium am einfachsten über Homebrew installiert auf dem Mac. Homebrew gibt's übrigens jetzt seit kurzem in der Version 1.0, aber das nur nebenbei. Und so bin ich auch gerade spontan zu einer neuen Chromium-Version gekommen.
Ja.
Chrome ohne Tracking. Okay. Damit funktioniert halt Google Bookmarks dann auch nicht mehr, aber who cares.
Aber du kannst dann noch dein normales, hässliches Bookmark-Interface verwenden, oder?
Ja, das kann man.
Kann man das dann auch noch synken? Über den Google-Account. Ja.
Nee, über den Firefox-Sync-Account hoffentlich, oder?
Ja.
Also das
ich synke cool, mein Chromium über einen Firefox-Sync-Account. Moment. Ja.
Also ich würde es gut finden.
Ja, bau das doch mal ein.
Ist ja Open Source, kann man ja einfach machen.
Ja, mach doch. Genau, kann man einfach machen. Okay. Mach doch.
Oh,
genau, dann kannst du einfach die Touchbar durch eine Bookmarkbar ersetzen.
Nee, es bleibt alles so. Es soll einfach nur Firefox Sync für den Sync benutzen. Mhm.
Also ich zeig cool dann finden. Oben in deiner neuen Touchbar einfach immer die letzten Bookmarks an. Dann kannst du sie mit einem Fotoapparat aufnehmen und keine Ahnung. Nicht. Kein gutes Konzept.
Also ich weiß, ich bin noch nicht ganz überzeugt, muss ich sagen.
Nee. Okay.
So. Aber also Hörer, wenn ihr Bookmarks noch benutzt, dann könnt ihr mir das bookmarken als
oder überzeugende Bookmarking-Konzepte habt.
Genau, wenn ihr bessere Bookmarking-Konzepte habt als Bookmarks.
Die Felix in das moderne Jahrtausend katapultieren können.
Ja, das wäre super nice. Also wenn ihr was für mich habt, ich bin komplett aufgeschlossen, mir alles anzugucken. Ja. Bedanke ich mich schon mal für eure ganzen Hinweise, die ihr mir noch nicht geschickt habt.
Voraus. Genau. Voraus allen in Gehorsam sozusagen. Genau. Bedankst du dich schon mal.
Und genau. Und wenn ihr Chrome-Entwickler oder Firefox-Entwickler seid, ein bisschen Liebe hat dieses Bookmark-Interface verdient. Finde ich persönlich. Ein bisschen. Jedenfalls unter Firefox. Unter Chrome ist es schon schlimm, aber unter Firefox ist es einfach so grottig. So erstaunlich kacke. Echt, alles ist so total cool gemacht und diese ganzen Einstellungen und sowas, alles so super, keine Ahnung, responsive und so, aber diese Bookmark-Interface, hey, what the fuck. Naja, weiter geht's.
Okay, dann noch mein Mimimi der Woche. Dein Mimimi war jetzt Bookmarks, oder? Dann
kannst du auch mein Mimimi waren Bookmarks.
Ja, ne? Das kannst du da auch noch reinschreiben. Mein Mimimi der Woche ist der Kernel 4.7 und FTP.
Jetzt könnte man. Ihr musst updaten wegen Dirty Cow. Also das kann.
Ja, na, aber genau. Aber der 4.7er ist Dirty Cow gepatcht. Also zumindest den ich drauf hab. Denke ich mal. Zumindest kam eine neue Version in den letzten Tagen und damit gehe ich einfach davon aus, dass das die Dirty Cow gepatchte ist. Dementsprechend, deswegen, also das ist der Kernel, der in Debian, Jesse, in den Backports ist und gerade da halt der aktuelle, der in Backports ist. Vorher habe ich halt noch einen 4.6er verwendet. Und ja, das dazu zu sagen ist, es sind zwei Firewalls, die in einem Cluster hängen. Den einen hatte ich halt schon auf 4.7 geupdatet und der andere hängt jetzt gerade noch auf 4.6, wahrscheinlich mit Dirty Cow Problem. Das Problem ist, dass der 4.7er Kernel irgendwie mit FTP nicht mehr klarkommt.
Mit FTP nicht mehr klarkommt.
Ja, der sieht halt die, also FTP ist ja das schrecklichste Protokoll, was sich jemand jemals ausgedacht hat.
Aber es funktioniert. Außer beim 4.7er Kernel.
Leidlich, ja, genau. Ist ja so, dass du erst eine Verbindung irgendwie zu Port 21 aufbaust und sich dann irgendwie unterhalten, ach, lass uns jetzt mal hier irgendwelche höheren Ports nehmen. Und genau, ja, das klappt halt nicht mehr. Die erste Verbindung geht noch gut. Aber, also, wenn ich ein Telnet auf den Server mache mit Port 21, geht gut. Aber sobald du dann halt anfängst, irgendwas damit rumzuspielen, also ein Listing machen willst oder sowas, geht's halt gar nicht mehr. Die Firewall sagt, drop diese ganzen Pakete raus. Und vorher hat das prima funktioniert und mit dem 4.7er Kernel geht das halt einfach nicht mehr. Der kommt einfach damit nicht mehr klar, dass da FTP so einen Scheiß macht.
Zu kompliziert.
Ja, scheiß passiv FTP, braucht kein Mensch. Brauchen wir nicht mehr, schalten wir einfach ab. Und noch so ein bisschen rumgoogeln, ja, ist wohl so. Also da ist wohl, es gibt wohl einen Netfilter NF Contract Helper, der halt jetzt standardmäßig ausgeschaltet ist.
Okay. Genau. Und wenn man den wieder aktiviert, dann geht's.
Das muss ich jetzt noch testen. So weit war ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich hilft. Also zurzeit ist nur der Status mit einem 4.7er Kernel. Während meine FTP-Verbindung einfach gedroppt. Das funktioniert halt nicht mehr. Auf dem 4.6er geht's halt. Jetzt habe ich hier einen Artikel im Red Hat Bugzilla gefunden, wo das im Fedora-Kernel halt auch passiert. dass plötzlich FTP-Verbindungen nicht mehr funktionieren und die schlagen halt vor, netfilter.nf Contract Helper auf 1 zu setzen und dann könnte es wahrscheinlich wieder gehen. Da gibt es ein IP-Tables-Modul, was man noch laden soll und dann geht es irgendwie wieder. Das muss ich jetzt noch ausprobieren, ob das wirklich dann die Lösung ist. Aber Mimimi ist auf jeden Fall, also wer eine Firewall betreibt und den 4-Sima-Kernel hat und sich wundert, warum FTP früher ging und plötzlich nicht mehr, könnte daran liegen, dass sie da was rumgeschraubt haben. So nach dem Motto, ja, ja, wir machen das jetzt total viel, viel sicherer. Der Kernel weiß also auf jeden Fall kein nichts mehr darüber, dass da...
Also kein FTP benutzen ist auf jeden Fall sicherer. Also da kann man
FTP,
nichts...
Ja, eigentlich ist FTP total... Also ich meine, wenn, dann müsste er sowieso FTPS hoffentlich verwenden, ja. Also
ja, aber dann TLS, macht er auch nicht mal diesen, macht er nicht mal diesen Quatsch, oder? Also ich weiß nicht, wie das dann ist.
Ich glaube, es ist trotzdem eine passive Verbindung. Also es, nur weil sie verschlüsselt ist, heißt ja nicht, dass es andere Ports verwendet. Ist trotzdem FTP, passives FTP.
Gab es da irgendeinen Grund, warum die das so machen?
Was? Passives FTP?
Ja, was das für, also warum, was das überhaupt für ein Quatsch ist?
Ja, keine Ahnung. FTP ist halt uralt.
Weil es gibt ja auch Active FTP, wo das dann einfach über den...
Ja, na, Active war doch noch viel schlimmer.
Nee, weil Active geht über den gleichen Port, oder?
Ja, aber bei Active ist doch so, dass der,
warte mal.
Da FTP baut doch die falsche Seite die Verbindung auf.
Ach so, ja.
Das
ist natürlich echt weird.
Da baust du zum Server eine Verbindung auf und der Server sagt dann...
Okay, ich verbinde mich zu dir.
Ja, genau. Und dann sagen alle Firewalls und NAT-Regeln dieser Welt...
Lord, no.
Ich habe keine Ahnung, was du jetzt von mir willst. Die Verbindung kenne ich nicht. Lalala, trolala. Und dann hat sich jemand gedacht, ja gut, wir machen dieses Passiv-FTP. Und das ist halt trotzdem irgendwie Banane.
Das ist ein bisschen...
Also FTP ist einfach der gröbste Scheiß auf dieser Welt. Und vielleicht haben die Kernel-Entwickler ja recht, dass sie das jetzt standardmäßig als... Nobody needs this bullshit anymore, ausstellen, aber so hart zu bricken, ich weiß nicht, dass das, und dass also du das dann nur in so einem Bugzilla-Eintrag bei Fedora irgendwie drauf stößt, war schon.
Naja, daran siehst du, dass es einfach nicht viele Leute kümmert.
Ja, vielleicht. Ja,
niemanden interessiert's.
Ja, vielleicht, aber es ist auch hart, ja, erstmal zu sagen, überhaupt, warum auf der einen Firewall tut's, auf der anderen nicht. Der einzige Unterschied auf diesen zwei Firewalls, die Regeln sind alle gleich, ist tatsächlich der Kernel. What the frack did they do? Das ist nicht mehr passiert. Also, dass plötzlich FTP-Verbindungen nicht mehr richtig funktionieren. Also, das war schon echt harter Tobak die Woche. So.
Dürfen die das überhaupt?
Ja. Und ich meine, das führte halt dummerweise dazu, dass irgendwie bei uns im Institut halt plötzlich alle Linux-Maschinen nicht mehr richtig gebootet sind.
Ah, weil die alle natürlich
die alle beim Booten über FTP was ziehen. Ich meine, okay, das ist natürlich auch ein scheiß Design. Ich habe es ja auch nicht implementiert, keine Ahnung.
Jetzt kommen wir die Ausreden schon klar.
Ja, tut mir leid. Da habe ich nicht meine Finger drin. Ich habe nur meine Finger in der Firewall drin. Und dann war halt so, warum booten die plötzlich nicht mehr? Und das halt auch kurz, bevor ich meine Linux-Vorlesung halalten wollte. So, gut, dass man dann auf die andere Firewall umswitchen konnte und es da noch alles lief. es war so ein Scheißproblem. Ja, und es ist halt noch nicht richtig gefixt. Also ich muss jetzt gucken, ob das, was da drin steht, wirklich das. Aber besser ist wahrscheinlich einfach kein FTP mehr zu finden. Das stimmt schon. Eigentlich einfach FTP abschaffen.
Das so. Stimmt.
Ja.
FTP einfach mal abschaffen.
SSL-Zertifikate abschaffen, FTP abschaffen, Bookmarks abschaffen.
Nee, du kannst SSL-Zertifikate nicht abschaffen, weil du...
Nee, okay, CAs abschaffen.
Ja, aber was, also du musst wenigstens sagen, also
nein.
Du musst sagen, pass auf. Du sagst einfach, CAs abschaffen und dafür Blockchain. Weil mit Blockchain kannst du alle Probleme lösen.
Okay, packen wir es alle Hyperledger. Also ich habe ja auf dem...
In Hyperledger, ja, das ist auch sehr gut.
Ich habe ja, das war auch so eins dieser Buzzwords, die halt irgendwie auf der Linux World, LinuxCon Europe gefallen sind. Hyperledger. Hyperledger ist ein Blockchain von der Linux Foundation.
Und der ist besser als die normale Blockchain oder so?
Na,
it depends.
Hyperledger.org ist ein Projekt, ich habe nur ganz oft Hyperledger gehört. Halt wieder so, nicht, dass ich es mir angeguckt hätte. Ja, es halt,
die Leute haben es halt einfach gesagt und,
genau,
und du hast dann auch an, das zu sagen.
Ja, genau. Five Project. Aber dazu gab es, glaube ich, eine Keynote. Apropos auch zu diesem 100G-Vortrag sind jetzt die Videos online, die können wir auch mal verlinken. Und auch zum Hyperledger gab's eine Keynote und man kann sich mal angucken, was das ist. Also es ist auf jeden Fall ein Blockchain-Projekt oder mehrere Projekte, die sich halt darum kümmern wollen, da die Blockchain oder Projekte, die damit funktionieren, die auf diesem Prinzip aufsetzen, zu vernetzen, weiterzutreiben und das dann halt in Produkte einzubauen. Also nicht, oder abseits auch von Kryptowährungen, also zum Beispiel für CAs oder für Dinge auf dieser Welt.
Also
die
Blockchains
verwenden
grundsätzlich für alle Sachen. Also das darf man nicht vergessen. Blockchain ist für alle Sachen.
Für alle Sachen, ja. Und die wollen genau das machen, dass die Blockchains für alle Sachen verwendbar sind.
Endlich, weil davor ist es, also jetzt gerade ist es nicht, oder?
Naja, gut, du brauchst
doch, das Konzept ist ja schon verwendbar. Deswegen ist ja die ganze Finanzindustrie da auch, oder alle, die sagen, da nahe dran sind, hypen das Thema ganz schön. Nur
deswegen
heißt
ja auch Hyper,
halt nicht so einfach. Genau, es ist, man muss sich da gut Gedanken darüber machen, wie es denn eigentlich funktionieren könnte. Genau.
Und die bauen halt Tools und Know-how rings um Blockchains auf und dann könntest du es halt zum Beispiel für Health oder für Banken oder für was auch immer verwenden. Also die bringen halt das Know-how und wahrscheinlich auch ein paar Basistools zur Verfügung und packen das halt unter ein Projekt, dass du da schon mal eine Anlaufstelle hast und nicht das Rad jedes Mal neu erfinden willst, wenn du jetzt Blockchains verwenden willst.
Die Allianz hatte doch auch mit einer Ankündigung Schlagzeilen gemacht, dass sie das für die Versicherungsindustrie jetzt ganz, ganz massiv vorantreiben wollen und sich mit anderen Versicherungen zusammentun wollen, wie sie das untereinander besser handhaben, was auch immer sie dann da handhaben müssen.
Handhabungsdinge halt.
Versicherungstechnisches Zeug halt.
Ja. Müssen sie handhaben.
Ja.
Müssen sie in der Hand haben.
Vielleicht müssen sie das selber in der Hand haben. Aber, also.
Es gibt zum Beispiel einen Blockchain Explorer.
Ja, wie? Aber den gab es ja schon immer.
Ich wollte gerade fragen, das habe ich schon mal gehört.
Also Blockchain Explorer ist, glaube ich, so das Standard-Tool, um mit der Blockchain irgendwas zu machen.
Ja,
zu finden.
Das ist ein Projekt im Hyperledger.
Das haben sie jetzt, wie?
Na, es gibt mehrere, habe ich doch gesagt,
aber es gibt schon
mehrere Tools.
Und das ist not compute.
Hä? Wo ist denn das Problem? Mehrere Tools, die es schon gibt und Projekte und Know-how, alles unter eine Oberfläche, nämlich unter Hyperledger zusammengefasst. Also mehrere auch existierende Projekte konnten diesem Hyperledger-Projekt beitreten. Und das ist halt dementsprechend passiert.
Okay. Okay. Alles klar. Na gut. Nee, das ist schön. Also Hyperledger ist quasi der neue Buzzword-Scheiß von der Linux Foundation oder Linux.
Wenn es um Blockchains geht, genau. Also immer wenn ihr Hyperledger hört, wisst ihr, ist Linux Foundation Blockchain. Genau. Geil. Da wird sicher noch mehr, also wie gesagt, die sammeln jetzt erstmal Geld und Projekte und Manpower und Know-how. Und dann wird da sicher irgendwas bei rumkommen für verschiedenste Anwendungsfälle, die halt die Blockchain verwenden wollen.
Also man kann ja grundsätzlich Blockchain für alles immer
verwenden. Ja, du sagtest es bereits.
Nochmal, also man muss es öfter sagen, damit die Leute es verstehen, damit es in ihren Kopf reingeht.
Ah.
Wie geil die Blockchain ist.
Oh, du bist so geil, du Blockchain. Lass mich dich lecken von hinten.
Wie geht eigentlich in Bitcoins, wo wir gerade beim Thema sind?
Nee, Bitcoin, 600 Noffers Dollars oder so, super awesome.
Das viel, viel interessanter ist da hier Iridium. Nee, wie hießen die?
Iridium?
Nein. Die sind doch schon wieder hart geforkt.
Schon wieder?
Ja.
Aber das war,
Nee.
Das ist schon das
wieder.
Zweite Mal?
Ja.
Nee, Quatsch.
Doch. Wie hieß Elypsium? Nee, wie hießen die denn?
Nee. Ethereum.
Ethereum, ja, genau, das war's.
Forked again.
Rium.
Ich frag jetzt.
Ethereum. Ethereum und Steam, ich kann's nicht.
Okay, also das ist.
Ja, aber Ethereum ist ja keine Werbung.
Nee, hier, also das Internet sagt's so.
Ja, das Internet sagt so. Was sagt das okay, Internet? Und Ethereum-Projekt.
Blockchain-App-Plattform. Das klingt auch ja, so ein bisschen wie wir sammeln Know-how, um dann alles damit zu machen.
Das waren doch die mit den Smart Contracts. Und,
ja, Smart Contracts war das, genau.
Genau.
Also das quasi, dass du sagen kannst, wie ein, damit du keinen Mittelsmann mehr brauchst, kannst du jetzt Contracts schmieden und erst ab bestimmten, zu bestimmten Zeiten werden dann die Sachen ausgeschüttet wieder und so. Also das war so die Grundidee.
Genau, und soweit ich mich erinnere, sind die doch irgendwie letzten Monat nochmal hart gefuckt worden oder so.
Warte, Movement. Und zwar
auf Golem gab es vor einem Jahr einen Artikel, ja, Ethereum, die Internetrevolution stottert.
Also hier gibt es gerade einen vom, 10. vom 12. Oktober 2016 habe ich hier gerade einen.
Ja, genau, das ist schon wieder
Und zwar, warum?
Glaub, wegen den Gaspreisen. Was?
Wie?
Gaspreise? Gas? Ja. Gas? In Ethereum wird die Grundlage für wie diese Mikrogebühren für die Transaktionen irgendwie Gas bezeichnet.
Ja.
Genau, und die sind irgendwie zu gering und deswegen gibt es ein DDoS auf Ethereum. Und deswegen gibt es wieder mal einen harten Fork.
Okay, und dann machen die quasi ihren Gas höher.
Ja.
Aber das ist ja so wie bei
Der bekannteste Client, der ist halt irgendwie nicht gegen diese DDoS-Attacke irgendwie gewappnet. Und das ist wohl die einzige Möglichkeit. Ich kann auch mal diesen Dings hier verlinken. Wollte ich nur mal sagen. Wo wir schon bei Blockchain waren.
Aber warum müssen die forken? Warum können die nicht einfach so weitermachen, wie es jetzt gerade ist?
Weil DOS scheiße ist.
Hä?
Weil der DOS scheiße ist.
Ja.
Weil sie mit dem DOS den Gas erhöhen.
Ja, nee. Also ich habe das schon verstanden, dass sie irgendwas fixen wollen damit, aber ein Hardfork musst du eigentlich nur machen, wenn du quasi keinen anderen Weg mehr siehst, den aktuellen Branch weiterzuführen, oder?
Ja, scheint ja so zu sein. Also
aber du kannst natürlich normal deine Clients updaten oder vielleicht ist
ja,
es
und
so
es reicht
gehend
genau
so.
Und ja und sie schaffen es nicht, also sie haben wohl mehrere Updates der Clients gefahren und sie kriegen das Problem nicht anders in den Griff, außer halt jetzt einen Hardfork zu machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also sowohl der Kommandozeilen Client als auch der meistbenutzte Client, den es da gibt, schafft es irgendwie nicht, nur durch eigene Patches daraus zu kommen.
Mann, einmal mit Profis, ey.
Ja,
also es ist jetzt, also bei Bitcoin gab es bis zum heutigen Zeitpunkt keinen Hardfork, keinen einzigen.
Ja,
und gut, die werden. Na gut, aber Ethereum ist mehr so ein Spielzeug. Sind halt ein paar Millionen Spielzeug.
Ja, muss ja auch mal geben.
Muss mal gemacht werden.
Gut, kommen wir zu den Picks.
Jo. Auf geht's.
Yay. Ich fange mal an ganz klassisch. Mit einem Vokabeltrainer.
Oh. Also erzähl.
Ich fand das Programm ganz nett. Es ist eine Java-Software, die überall gleich aussieht.
Mhm.
Und gut funktioniert. Und tatsächlich hat man ab und zu ja mal die Situation, dass man einen Grundwortschatz aufbauen möchte. Und wenn man dann eben nicht gerade sich irgendeine fesche App shoppen möchte oder irgendwo ein Sprachlern-Abo abschließen möchte, dann ist so ein klassischer, einfacher Vokabeltrainer doch sehr nützlich. Und in dem Vocab Hunter liegt auf GitHub, ist Open Source und eben ganz brauchbare UI, habe ich was gefunden, was da sehr nützlich für aussieht. Gerade weil es zum Beispiel bei Englisch dann die Vokabeln auch in Kontext setzen kann, so dass man dann direkt noch sehen kann oder sich bewusst machen kann, wie wird's denn eigentlich verwendet.
Und hat das so ein, bringt das so einen Grundwortschatz mit oder wie funktioniert das?
Ja.
Oder baut man den selber auf?
Es gibt, das, was ich ausprobiert habe, gibt's Grundwortschätze für.
Okay. Was gibt's für Sprachen? Also gibt's auch so, keine Ahnung, irgendwas, was nicht lateinische Schriftsatz beziehungsweise Schrift verwendet?
Hatte ich nicht gesehen.
Okay, alles klar. Na gut. Nee, ist ja auch okay. Also wenn man da kein Use Case hat, ist ja.
Ich hatte nach der Unterstützung fürs Englisch lernen gesucht für jemanden und dann, ja.
Coole Sache. Sogar als Apple Mac Version. Jetzt direkt zum Doppelklicken.
Was Java nicht alles kann, Mensch.
Sehr, sehr gut. Okay. Ich habe ein Video, ich habe noch zwei andere. Ich glaube, ich muss mal die aufsparen für nächstes Mal. Ich mache mal den hier weg und dann passt das auch.
Okay.
So, und zwar Three Rules for Rulers. Das ist ein Video von CGP Grey. Das ist so ein Typ bei YouTube, der ziemlich coole Videos macht, der so ein Sachenerklärtyp. Und in dem geht es darum, wie Diktaturen funktionieren und warum quasi die bösen Leute so böse sind, wie sie sind. Und das gibt eigentlich ziemlich coolen Insight für in nur 19 Minuten über diese ganzen, über Macht und wie Macht funktioniert und wie die wie quasi bestimmte Sachen auf andere Sachen Einfluss haben. Und es ist sehr sehenswert und ihr müsst es euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und auch sonst die ganzen anderen Videos von CGP Grey sind sehr, sehr awesome. Sehr gut. Und das nächste ist von Schmidtlauch, der es hier, der das angesprochen hat im IRC, der Dirty Cow Web Store, wo man sich alle tollen Dirty Cow Sachen kaufen kann, so T-Shirts und eine Tasse und keine Ahnung was, irgendwie ein Kartenspiel und so. Für faszinierend günstige Preise. Ein T-Shirt nur für $2,181 kriegt man schon so ein tolles Dirty Cow T-Shirt oder ein Dirty Cow Cover für ein App, für ein iPad Mini für sagenhafte $3,796. Also
Must have.
Schnäppchen.
Gut, mache ich.
Sehr, sehr
gut. Kauf ich mir. Genau. Wir sind im Global. Okay, lass mich shoppen. Was? Dirty Cow. Also, ich will eine Dirty Cow Tatze. 2000 Euro. Sehr gut. 2000
Dollar, oder?
Nee, mir zeigt das in Euro an.
Oh, sogar in Euro, nicht schlecht, ey.
oder so eine Küchenschürze. Sehr gut. Brauche ich unbedingt. Okay. Ist eingekauft.
Sehr gut.
Shopping Time. Okay, dann sind wir durch, oder?
Ja.
Wahnsinn. Wahnsinn. Meine Güte. Ja. Ich weiß, ich krieg wieder ganz viel Hate ab, weil ich schon wieder so viel Bullshit erzählt habe.
Nee, das ist Quatsch.
Wie, das ist Quatsch? Doch, doch.
Ja, was du erzählt hast.
Das ist Quatsch. Du musst es positiv sehen. Du kriegst Aufmerksamkeit.
Ach so,
die Währung des Internets.
Stimmt.
Genau.
Also darum geht's mir eigentlich.
Genau. Ja.
Ich erzähle ja immer nur so viel Schwachsinn, damit ihr mir.
Das ist Ingo sein Gas.
Ja.
Und er hat zu wenig davon.
Ja. Auf jeden Fall scheint diesmal die Seite relativ gut funktioniert zu haben, unsere Binärgewitter-Seite. Also der Liebling hat ja da irgendwas gepatcht, weil ich bin jetzt gerade mal draufgegangen. Und es ist tatsächlich so, wenn man auf die Seite geht, sieht man jetzt, dass wir aktuell live sind und man kann direkt klicken und es funktioniert wahrscheinlich.
Oh mein Gott.
Das ist neu. Das hat der Liebling gebaut. Letztes Mal hat er unsere Seite noch kaputt gemacht damit. Ja.
Natürlich nur versehentlich.
Genau. Aber jetzt scheint es zu gehen. Also es ist tatsächlich so, wenn ihr, während wir live sind, unsere Webseite besucht, sieht sie anders aus, als wenn wir nicht live sind.
Tja, und das könnt ihr aber jetzt natürlich nicht mehr sehen, weil ihr ja zu spät seid, wenn ihr es zu spät hört.
Mhm.
Aber stellt euch einfach vor, ihr wärt jetzt live, würdet auf die Webseite gehen und dann könnt man es sehen. Sollten wir einen Screenshot? Sollte man einen Screenshot machen? Von diesem neuen tollen Feature?
Genau.
Also ich finde es super. Also
findest du super?
Ja, oder? Das kriegt von mir direkt ein Like, aber ich weiß nicht, wo ich klicken muss. Ich könnte es bookmarken vielleicht.
Muss es doch quasi. Nee, du musst einfach einen Screenshot machen, das per Twitter, Facetube, Twit-Dings loslassen.
Okay, machen wir das so. Ja.
Ja.
Ich glaube, das war's, oder wir sind durch. Vielen Dank an unsere 12 Live-Hörer. Ihr seid die Besten.
Warum? Ja, na gut, okay. Wir müssen ja eh überlegen, ob wir nicht vielleicht demnächst mal den Tag wechseln, aber ich verspreche, dass ich nächstes Mal das wieder ein bisschen früher ankündige. Ich habe es diesmal einfach verplant.
Okay. Ja?
Cool.
Hallo?
Ja. sind wir noch dann, da. Ja, dann.
Bis zum, wissen wir schon fest, wann nächste Mal oder diskutieren wir das noch aus und kündigen es ausführlich über Twitter an.
Genau, über Twitter, FaceTube, Dings, kündigen wir das auf jeden Fall an. Ich weiß noch nicht, ob wir nächste Woche machen oder nicht. Müssen wir gleich nochmal in der Nachsendung bequatschen. Und ja, genau, ihr könnt uns auf jeden Fall Kommentare schicken auf blog.binärgewitter.de. Ihr könnt mich gerne auch auf Twitter haten, meist antworte ich da auch. Selbst wenn er mich...
Außer ihr sagt was Doofes, dann antwortet ihr irgendwo nicht, weil das mag er nicht so gerne.
Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Es waren meistens sind's positive Kommentare oder neutrale Kommentare, sagen wir so. Aber ich krieg natürlich auch, weil ich Start SSL nicht mag, Let's Encrypt nicht mag, in Anführungsstrichen, kriege ich immer ein bisschen Hate ab. Aber es ist vielleicht berechtigt. Hast ja recht. Vielleicht. Ich stelle mich einfach nur zu doof an. Diese
ja, ist okay. Nee, probier's einfach mal. Ich glaube, es ist geil.
Ist geil.
Also ich weiß, dass es geil ist, weil ich habe irgendwie einen Computer, der Start SSL einfach irgendwie automatic macht, dann ist geil.
Ja.
Einfach nicht drum kümmern. Ich bekomme auch keine komischen E-Mails oder so. Also. Keine Ahnung, was du da gemacht hast, auf welchen Spam-Mailing-Listen du dich da wieder angemeldet hast.
Du kannst es so konfigurieren. Ich glaube, du musst nicht, aber ich kriege auf jeden Fall immer eine Mail, dass das alte Zertifikat abläuft.
Ja. Ach so, genau. Der Tommy PDM sagt Duolingo und ich kann das bestätigen. Duolingo ist ziemlich cool.
Das heißt Duolingo, nicht Duolingo.
Duolingo kannst du zwei Ingos gleichzeitig lernen.
Ja.
Zwei. Ja.
Mit Duolingo.
Genau, Duolingo ist auch so eine Sprachen-Webseite. Und die haben relativ viele Sprachen und noch mehr Sprachen dann von Englisch in eine andere Sprache. Und das ist schon sehr cool. Genau, also Duolingo ist super. Ich verlinke das hier mal mit rein.
Auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Am Gerät.
Ciao.
Ciao, ciao.